Happy Shooting, Folge 469. Verklagt uns! Die heutige Folge wird euch präsentiert von
Jimdo und EnjoyYourCamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Moin, moin. Und ich sag noch, ich fang an und dann fängst trotzdem du an.
Achso, du wolltest ganz anfangen.
So wie, also, das hat doch keine Zukunft. Mann.
Anfangen? Dann fängst du beim nächsten Mal Anfang an.
Am Anfang so fangen wir immer an. So hörst du mir zu.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Kein Wunder, kommen wir mit dieser Sendung nie aus dem Quark.
Ja, das ist so Rückenmark.
Ja, ich merke das schon.
Rituale Boris, auch genannt.
Wo ist das Ritualtier?
Achso, morgens aufstehen, Rührei machen mit Speck, arbeiten fahren, nach Hause kommen, Sendung vorbereiten, Sendung anfangen. Wie immer halt.
Jeden Dienstag. Heute sind wir doppelt unterwegs mit einer langen Happy Shooting Nacht. Das ist aber nur für die interessant, die live zuhören. Für die anderen ändert sich nichts. Und wir haben heute eine ganze Menge coole Sachen auf der Sendung. Unter anderem einen Hörtipp, einen Hörhinweis für einen anderen Podcast.
Richtig. Dann wollen wir natürlich eine neue Aufgabe starten. Da fällt mir gerade ein, haben wir jetzt schon eine Aufgabe.
Die ermitteln wir parallel.
Okay,
also das kriegen wir schon.
Kriegen wir fertig. Müssen wir schnell starten. Mhm. Wir sind da noch nicht so drin in dem Thema.
Genau. Dann ermitteln wir einen Gewinner für eine bisherige Aufgabe.
Richtig. Dann haben wir tatsächlich ein Fotofund der Woche.
Nein, doch. Haben wir mal wieder. Ja, cool. der kleine Adobe-Rant am Abend.
Unsere Rant-Ecke. Ja, dann der Peter möchte nach Island und hat da ein paar Fragen.
Genau, und Microsoft hat eine Software released.
Außerdem müssen wir mal über Getty reden.
Und wie? Gas. Es geht um Gas. Und zwar bei Rio.
Rio.
Also Olympia.
Oder so.
Darf man das sagen oder wird man abgemahnt?
Ist mir scheißegal. Hashtag Rio 2016.
So, genau.
Ich gebe es euch.
So heißt die Sendung. weiter. CFAST-Probleme. Da gab es noch einen Nachtrag.
Gibt es einen Nachtrag? Es gibt außerdem einen Nachtrag zu den Klostergeistern 2016.
Aber wir fangen mal wieder ganz normal vorne an. Und zwar mit einem Geräuschrätsel, das ich heute live einspiele, weil du ganz auf Konserve hast.
Richtig.
Ich muss ein bisschen Achtung. Ich hoffe, man hört es auch gut. Achtung, hier so.
Nochmal? Kaust du Nüsse?
Nein. Ja, das
klingt. Schleifst du irgendwie ein Loch?
Oder? Als fotografisch relevant. Ich löse es am Schluss auf.
Ist das ein Lochblendenbohrer?
Nein. Nein. Sag ich jetzt aber nichts weiter dazu.
Okay.
Für alle, die jetzt live zuhören, und jetzt ist der 9. August 2016 um kurz nach 17 Uhr. Wir können hier wieder Live-Fragen gebrauchen auf Twitter mit dem Hashtag HS-Frage, auf dem Slack im HS-Fragen-Channel, auf Google+, happyshooting.de/community und auf Facebook, facebook.com/borisninkefoto. Da könnt ihr eure Fragen reinkippen und am Ende der Sendung werden wir uns den Fragen annehmen.
Genau. Ja.
Außerdem haben wir wieder
die meisten Fragen inzwischen schon hier beim Slack kommen. Der funktioniert
da aber ganz gut. Der Slack wird auch immer, wird immer besser, weil da bleiben die Fragen ja drin, ne? Die scrollen nicht so schnell weg.
Das ist der Vorteil beim Slack. Ja, da muss man nicht live zuhören, sondern kann eben, wenn man eine Frage hat, die mal reinwerfen.
Genau, eigenen Kanal dafür. Und
könnt ihr natürlich auch per E-Mail machen, ne? info@happyshooting.de.
Wer noch nicht beim Slack ist, ne? tfttf.com/warum-slack. Sag ich nochmal so.
Verlinken wir auch nochmal.
Machen wir noch einen Link dazu.
Ja.
So. Shownoter sind heute auch wieder dabei. Und zwar sehe ich hier im Kanal den Kai, den Nils, den Ralf und den Sebastian. Und wen ich nicht sehe, ist der Dieter. Aber da musst du jetzt mal auf Play drücken.
So, das kann ich mir jetzt nicht entgehen lassen. Wer bist denn du? Wo kommst du her?
Ich bin Dieter aus Wien.
Und gerade eben, also wir sind jetzt hier am Ende des ersten Tages vom Macht der Bilder Workshop und sitze hier mit lieben Leuten und da offenbart sich gerade der Dieter aus Wien, dass er meint dann, Ich bin übrigens auch einer von den Shownotern. Also ja, das ist jetzt quasi der dritte Shownoter in Folge auf einem Workshop. Und ich finde das ja faszinierend. Ist es denn schlimm, Shownoter zu sein bei Happy Shooting?
Extrem schlimm. Also enorm anstrengend, herausfordernd, ja. Wirklich dramatisch.
Ja. Und während dem Shownoten steht ja auch immer einer mit der Peitsche dahinter und oder so ein Trommler, so dung, 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 so ein Antrommler wie auf der Galeere, oder?
Natürlich, also ja. Hört man ständig aus dem Hintergrund das Trommeln und wird okay. Man schon dazu angehalten.
Also du hast es quasi schon am ersten Tag bereut?
Eindeutig, ja.
Ja. Ja. Willst du denn den Menschen da draußen, die sich gerade überlegen, Shownoter zu werden, vielleicht noch eine Warnung zukommen lassen?
Lasst euch nicht einfangen.
Okay, merkt euch das. Der Shownoter hat gesprochen. Dankeschön.
Ja, so ist das. Wochenende war hier in der Villa Workshop. Diesmal kein Happy Shooting Workshop, sondern der Workshop mit dem Titel Die Macht der Bilder, den ich gemeinsam mit dem Alexander Waschkau zusammen gemacht habe, auch bekannt von Hoaxilla. Und die Moni war auch dabei und hat auch was dazu beigetragen. Die ist ja, was vielleicht manche nicht wissen, professionelle Kommunikateurin. Die macht das beruflich und hat dann einen Vortrag gehalten über das Bild und die vier Ebenen seiner Botschaft. Und das war schön, auch weil Dieter dabei war. Und er hat jetzt die Macht der Bilder nicht vershownotet, weil wir haben da nichts aufgenommen. Außer eine kleine Folge Abzug FM, gemeinsam mit dem Alexander und der Alexa Waschkau, die da waren. Also wen das noch interessiert, da verlinken auch noch kurz hin, ist zu finden auf Abzug FM mit dem Titel Episode 75, Der Beutel ist voll.
Okay. Ja.
Und der
Beutel.
Der Beutel ist voll.
Ja, das kann ja mal passieren.
Das
beim Staubsaugen zum Beispiel.
Das kann auch woanders mal passieren. Man muss sich das anhören, dann weiß man, worum es geht. Wir haben so viel Spaß dabei gehabt, dass wir den gleich nochmal reinterminiert haben für nächstes Jahr. Also die Macht der Bilder gibt's nächstes Jahr nochmal. Mit dem Untertitel Eine Exkursion in Wahrnehmung, Gestaltung und visueller Kommunikation. Ist das nicht ein schöner Subtitel?
Das ist ein ganz schön langer Subtitel.
Und den nächsten Termin haben wir am 10. und 11. Juni 2017 reinterminiert. Also wer da kommen möchte, es ist so eine Mischung aus Seminar und Workshop und selber machen und viel lernen und viele interessante Fragen stellen von Fotograf über Psychologe, über Kommunikateurin. Also da ist alles dabei, was man zum Fotografieren braucht. Und das Ganze übrigens auch auf diemachtderbilder.de. Nicht der macht die Bilder, sondern die macht der Bilder. .de findet man das.
Feiner Unterschied.
Aber wichtig. Wo wir gerade bei Workshop-Nachträgen sind, Klostergeister 2016 ist ja jetzt schon ein paar Wochen her, aber der Marc hat geblockt dazu. Der hat uns, das ist auch schon wieder also ein paar Wochen her, dass er geblockt hat, aber wir haben es hier, glaube ich, noch nicht drin gehabt. Deshalb jetzt mal ein Link zu seinem Blogbeitrag, wo er das Ganze mal nochmal aufgerollt hat, mit vielen tollen Bildern und auch vielen Ergebnissen. Er hat auch seine gescannten Schwarz-Weiß-Bilder da reingepackt, diese cool. Filmgeschichten und das ist klasse. Das ist quasi ein Workshop-Portfolio mit extrem vielen Details, eine klasse Dokumentation, macht richtig Spaß.
Das machen wir sowieso gerne. Also solltet ihr mal über irgendeinen Workshop bloggen oder über ein Hörertreffen schreiben oder Audioaufnahmen haben, dann schickt uns da gerne Links oder Audio-Files. Das teilen wir hier sehr gerne.
Genau. Gut, genügend der Nachträge. Jetzt haben wir, einen haben wir noch. Nachtrag zu
den... Das hört ja gar nicht auf,
C-Fast-Problem. Hatten wir ja drüber geredet, dass der Canon irgendwie Probleme hatte?
Ja, das hatten wir in einer der letzten Folgen mit den C-Fast-Karten und der Canon 1DX Mark II, wo es das Problem gab, dass die bei manchen der C-Fast-Karten die letzten Bilder verschütt gegangen sind und Canon da empfohlen hatte, bis zum Firmware-Update da ein paar Fotos extras zu schießen.
Der Workaround war klasse.
Da hat Michael einen Kommentar dazu geschrieben und schreibt, canonrumors.com zufolge wurde das Phänomen bezüglich der C-Fast-Karten schon am 7. Juli mit der neuen Firmware gefixt. Und da gibt es hier ein Zitat, Firmware-Version 1.0.2 incorporates the following functional improvements and fixes. Und da geht es eben genau um diese CFast-Karten mit der SanDisk. dass die Bilder da kaputt gehen oder die Karte kaputt geht. Und das soll damit gelöst sein. Also, wahrscheinlich ein Sturm im Wasserglas mit 102 soll es gelöst sein.
Ich finde, also wir konnten es natürlich nicht wissen, weil wir weder du noch ich haben eine 1DX Mark II herumliegen. Was ich aber interessant finde, ist die Formulierung. Incorporates countermeasures for a phenomenon in which bla bla bla. Also enthält Gegenmaßnahmen für ein Phänomen, wo bla. Also da steht nichts drin von wegen, war unser Problem oder war ein Problem von SanDisk, sondern es wird so elegant die Schuldzuweisung komplett umgangen und keiner hat irgendwie, ja, keiner war schuld, so ungefähr.
Ja, das sind so diese Dinge, da möchte man gerne mal Mäuschen in der Entwicklungsabteilung sein, wo denn, ich meine, am Ende ist es auch scheißegal, wo das Problem ist, Hauptsache es wird gelöst, aber ich
sind beide schuld.
Ich habe schon manchmal so den Eindruck, was ich ja auch schon so vermutet hatte, dass es gibt halt Spezifikationen, das sind teilweise kataloglange, ja, also so viele Seiten, dass es ein Katalog wird an Details und ja, es gibt immer bei solchen Vorgaben bestimmte Absätze, die kann man linksrum oder rechtsrum auslegen und wenn dann der eine Hersteller linksrum auslegt und der andere rechtsrum, dann kann es eben mal in solchen Situationen zu Problemen kommen.
Tja. So, jetzt habe ich das Thema, was ein bisschen später gekommen wird, gerade noch eins hochgeschoben.
Nämlich?
Das Gasthema, das würde ich jetzt noch ganz schnell vorziehen.
Oh, das müssen wir machen, das ist geil.
Hashtag Rio 2016, kommt, verklagt uns. Los, Hashtag Rio 2016.
Nein, verklagt uns bitte nicht.
Doch, mach. Diese Schlagzeile, kleiner Podcast verklagt wegen illegaler Benutzung.
Ja, bessere Werbung gibt's nicht, ne?
Ja, eben. Also Rio 2016, da ist so eine Inside-Story gepostet worden über, ja, ich weiß nicht, also ich glaube, jeder Geek würde sich da, glaube ich, gern mal nachts einschließen lassen. Oder?
Ja.
Und hinterher bist du kuriert. Hinterher bist du von deinem Gas kuriert.
Ja, das glaube ich allerdings auch. Aber ich fand das einfach erstaunlich, was bei so einer Großveranstaltung aufgefahren wird. Und zwar ist das ein Blick hinter die Kulissen von Canon Professional Service Center. Wenn ihr jetzt Fotografen seid oder wer halt Fotograf ist bei Olympia vor Ort und da mit seiner Canon-Ausrüstung umherzieht, da kann es ja nun mal passieren, dass so ein Objektiv oder eine Kamera einen Geist aufgibt. Und es ist natürlich sinnvoll, wenn man da vor Ort einen Ansprechpartner dafür hat. Deswegen gibt's bei Olympia direkt vor Ort diesen Canon Professional Service. Ja, und dann kannst du da mit deiner Kamera hingehen und kannst sagen, hier guck mal, klemmt. Dann nehmen die das und haben da auch eine Werkstatt, reparieren das. Du kriegst dann aber, wenn du das eben magst, gleich einen neuen Body oder ein neues Objektiv mit quasi geliehen, sodass du eben weitermachen kannst, weil die Events laufen da ja nahezu rund um die Uhr, da muss man ja immer dabei sein. Tja, und da hat jetzt mal jemand einen Blick hinter die Kulissen werfen dürfen, nämlich in das Lager, und hat da mal ein paar Fotos gemacht, auch mit Objektiven, die da eben gelagert sind. Und das ist schon so die Creme de la Creme. Das also vom Fischauge bis zum langen, lichtstarken Tele so ziemlich alles vertreten. Also ich meine da also zumindest die 400er 2.8, die aktuellen gesehen zu haben. Und ich vermute, dass da auch die 600er rumfliegen. Ich glaube, die haben dann 5, 6. Ja, und natürlich nicht nur von jedem ein oder zwei oder fünf Stück, sondern das erinnert so ein bisschen, den Film Matrix, den kennst du, ne?
Nein, natürlich nicht.
Verdammt.
Hallo, den verwende ich ständig als Beispiel in irgendwelchen Fotoworkshops
wegen der Farbgebung. Wenn ihr Matrix mal gesehen habt, da gibt es diese Szene, wo sie in diesem weißen Nichts stehen.
Moment, ich weiß auch das Zitat. Also, wir brauchen Waffen.
Ja,
viele genau. Waffen.
Wir brauchen viele Waffen. Da stehen sie in diesem weißen Nichts und dann kommt quasi so wie so zwei Güterzüge, so aus dem Horizont, kommen so Regale angerauscht in einem atemberaubenden Tempo, dass es nur noch so verschmiert zu sehen ist. Alles voller Waffen und dann bleibt das dann stehen und sie suchen sich dann da ein paar Waffen raus. Und so ungefähr müsst ihr euch das vorstellen, bloß mit Objektiven und Kameras drinne.
Und, aber die kommen auch nicht reingefahren.
Die sind schon da. Ja, ja. Da muss man sich selbst bewegen. Das ist halt alles so billig Matrix, aber es funktioniert. Ja.
Hat das mal wieder ausgerechnet, wie viele Millionen an Dollar an Equipment da stehen?
Das weiß ich nicht. Aber wenn du überlegst, diese fetten Tüten, die sie da stehen haben, da kostet das Stück mal fünfstellig. Das ist alles so um 10.000 bis 12.000 Euro Neupreis. Mhm. Und wenn du da schon irgendwie 10 Stück von liegen hast, das läppert sich. Ja, ja.
Ja, ich habe jetzt irgendwo gelesen, Reuters hat, wie lang ist die Zeit vom Schießen, bis das Bild dann tatsächlich rausgeht an die Presse? Das sind, glaube ich, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, eine Minute oder so.
Mm. Wahnsinn.
Oder ein bisschen länger, aber auf jeden Fall ist es rasant schnell. Wir haben da eine Infrastruktur stehen, das ist der Hammer. Ja.
Nicht schlecht.
Aber ja, schön, ne? Der Canon haut das raus. Das Äquivalent von Nikon gibt es da sicher auch.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass die anderen Hersteller da ebenfalls irgendwas auffahren. Aber es ist halt selten, dass man mal da wirklich reingucken darf. Ich denke auch aus versicherungstechnischen Gründen. Oder vielleicht, weil man sich gegenüber dem Mitbewerb nicht in die Karten gucken lassen möchte. Keine Ahnung. Ja, ich fand das sehr beeindruckend. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob während der Olympiade irgendwo anders auf der Welt dann Kunden etwas länger auf ihre Objektive warten müssen, weil das alles jetzt in Rio steht. Ich weiß es nicht.
Tja.
Schon beeindruckend, ja. Wobei, man müsste jetzt mal anfragen, ne? Hinterher sind das ja alles gebrauchte Geräte, oder? Müsste man da nicht günstig dran
kommen? Leicht gebrauchtes 1028er, ne?
Ja, warum denn nicht? So ein 4028 gebraucht,
ne? Kaum. Wozu? Ich brauche das nicht.
Ich brauche das nicht.
Ich bin quasi völlig gasbefreit.
So für ein Zehntel des Preises? Doch. Kann man schon mal machen.
Ups, wenn ich es in der wieder teuer verkaufen kann, klar.
Nö, könnte ich gut auf den Weiden einsetzen. Wäre schön.
Mhm. Du singst dann halt irgendwie so, mit diesem schweren Ding singst du dann so tief ein in die Weide.
Da brauchst du kein Stativ. Das ist einfach, stabilisiert dich selbst in der Weide. Mhm. Vor allen Dingen, wenn es geregnet hat.
Durch Gewicht.
Dann musst halt da auch gefüttert werden, weil du dann nicht mehr wegkommst.
Lass uns doch mal über was ganz Leichtes, Kleines.
Über was Leichtes?
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Ja, denn die Folge wird unterstützt von enjoyyourcamera.com und das hätte auch fast ein Geräuschrätsel sein können.
Das klingt wie ein Tischfeuerzeug.
Das ist auch nicht viel größer. Es geht nämlich um den Raccoon-Stativkopf.
Raccoon.
Recon.
Recon.
Also
nein, mit einem O.
Recon. Einem O?
Ja.
Recon. Wir wollen es richtig machen. Ich lese mal, was hier auf der Seite drauf. Es ist ja für Blöde, steht es auf dem Produkt selbst nochmal in großen Buchstaben drauf.
Recon.
Also gerade so, dass nicht mehr drauf passt als diese Buchstaben. R-E-C-O-N. Recon. Ne? Schon passt das Ganze. Das ist, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Das ist ein Zwitter zwischen Stativkopf und Schnellwechselplatte. Kann man das so sagen?
Ja. Ne? Und eigentlich auch noch Kugelneiger.
Ja, Kugelneiger würde ich es persönlich allerdings nicht nennen. Aber ich erkläre mal.
Es ist kein Kugelneiger, weil die Kugel passt ja da gar nicht rein.
Da ist kein Platz für eine Kugel, aber man kriegt die Winkel hin. Also ich erkläre mal kurz, wie das Ganze funktioniert. Also das Ding ist etwa so lang wie ein handelsübliches Taschenfeuerzeug. Vielleicht so breit wie zwei Stück davon. Also etwa so breit wie eine, ja, ich fange nochmal an. Es ist ungefähr von der Grundfläche so groß wie eine Schnellwechselplatte und zwar hier so ein Standard-Schwalbenschwanz-Ding, hier so Arca Swiss, so eine Standardplatte. Etwas länglich, aber dicker, also vielleicht so dick wie zwei oder zweieinhalb Schnellwechselplatten, also trägt ein bisschen dicker auf. Dafür ist er aber ein Gelenk dran. Und zwar kann man das Teil in Winkeln, lässt sich einstellen. Hier ist auch eine Anzeige dran, 15, 30, 45, 60, 75 und 90 Grad.
Kannst aber frei machen, rastet nicht ein, oder?
Wenn du es festdrehst, rastet es ein, aber auch auf Winkeln, die dazwischen liegen.
Okay.
Das ist so eine Schraube, die so mit zwei Zahngrenzen ineinander greift, damit sich das nicht verstellt. So, jetzt. Das Ganze lässt sich mit so einer Schraube unter die Kamera schrauben, also wie eben eine Schnellwechselplatte. So, und jetzt stell dir vor, du schraubst das unter deine Kamera, dann hast du unten Arca Swiss kompatibel deine Schnellwechselplatte und mit der gehst du jetzt in jeden beliebigen Stativkopf rein oder das Ganze hat unten auch nochmal ein Gewinde, um es irgendwo drauf zu schrauben. Und nun kannst du das Ganze bis zu 90 Grad eben auf- und zuklappen und mit der zweiten Schraube oben auch noch rotieren. Also kannst die Kamera, du kannst die Stativplatte, die unter der Kamera ist, rotieren, ohne sie zu lösen. Es lässt sich total schwer beschreiben.
Ja, wir machen einen Link, da könnt ihr dann Bilder und Videos sehen. Das muss man einfach mal gesehen haben, das Ding, das ist ziemlich cool.
Das ist ziemlich witzig, weil man braucht dann im Grunde genommen keinen schweren Kopf mehr auf seinem Stativ, ne? Sondern kann einfach das da drauf schrauben und ist dann sehr flexibel damit. Mhm. Ist ein witziges kleines Gadget. Was ist das hier vorne noch?
Warte mal, das noch da ist noch so ein, da ist noch so ein Loch, wo man noch so eine Halterung für einen für so einen Kameragurt noch ranmachen kann zum Beispiel.
Ach so, alles klar.
Peak Design, R-Strap und so.
Da kann man auch noch so einen kleinen Griff zum Anfassen dran machen, damit man das besser bewegen kann. Tja. Witzig gemacht. Also das ist auch wieder so etwas, das braucht ganz sicher nicht jeder, ist aber eine ganz pfiffige Detaillösung, wenn man eben ein ganz spezifisches Problem damit lösen möchte.
Und nimmt auch nicht viel Platz weg. Also hier steht ungefähr so groß wie ein Stück Seife, das kommt ganz gut hin.
Ja, könnte man so sagen.
Ja.
Auch schön
abgerundet. Aber nicht so glitschig.
Nee, nicht ganz. Ja, könnt ihr euch mal angucken, also Recon, R-E-C-O-N. Und wenn ihr das haben möchtet oder irgendetwas anderes aus dem großen Sortiment von enjoyyourcamera.com, dann bekommt ihr, und das ist tatsächlich inzwischen ziemlich exklusiv, 5% auf jede Bestellung, wenn ihr den Gutscheincode HAPPYSHOOTING2016, alles zusammengeschrieben, beim Checkout mit angebt. Und dafür bedanken wir uns ganz, ganz recht herzlich bei dem Team von enjoyyourcamera.com.
Ja, jetzt lehnen wir uns alle mal zurück und Onkel Chris erzählt über Getty.
Wir müssen über Getty reden.
Wir müssen mal über Getty reden. Ja, aktuell in den Schlagzeilen Getty, die Bildagentur, amerikanische Bildagentur, gibt seit 1995, wurde von einem Herrn Mark Getty, ein Milliardenerbe, gegründet und sitzt in Seattle, hat noch Niederlassungen in London und München. Und ungefähr 1600 Leute arbeiten für Getty in 50 Ländern. Also nicht klein, ne? Mhm. Als Bildagentur. Haben ein riesiges Archiv, 80 Millionen Bilder und Illustrationen und 30.000 Stunden Filmmaterial. Und es gab bis 2016 gab es noch eine, also jetzt relativ kürzlich, noch den großen Konkurrenten Corbis, den man vielleicht noch kennt, der übrigens Bill Gates gehörte. Und Corbis wurde aber dann von Bill Gates verkauft an die Visual China Group, also nach China. Und die haben wieder dann eine Kooperation mit Getty gemacht.
Über Umwege also zu Getty gekommen.
Corbis ist jetzt, ich weiß nicht, ob sie ihn gehört, aber auf jeden Fall sind die jetzt keine Konkurrenz mehr. Mhm. Außerdem hat Getty auch noch andere Kooperationen, zum Beispiel mit der AFP, die Agence France-Presse, das ist auch eine große Bildagentur. Man erinnert sich vielleicht noch dran, 2008 haben sie mit Flickr eine Kooperation eingegangen, da konnte man dann so seine Bilder von Getty lizenzieren lassen, da hat dann plötzlich jeder E-Mails bekommen, mach doch mal und so, du auch, ne? Du erinnerst dich. Außerdem haben sie 2009 sich noch iStock-Foto unter den Nagel gerissen, also seit 2009 gehört auch iStock-Foto Getty. Seit 2012 gehört Getty als unter Mehrheitsbeteiligung der Carlyle Group, da kommen wir nachher nochmal kurz drauf, und seit 2014 versuchen sie ein neues Modell, neben parallel zu den regulären Lizenzierungsgeschichten, dass man ca. 35 Millionen ihrer Bilder tatsächlich kostenlos auf der eigenen Website nutzen kann, aber als Embedded Fotos mit Link zurück zu denen, damit die dann Daten sammeln können. Ne? Das ist so wie...
Ja, naja. Daten sammeln und natürlich Links generieren.
Und so weiter. Also
Suchmaschinenoptimierung etc.
Der Grund, warum Getty gerade so interessant ist, und ich habe mich da mal ein bisschen jetzt reingelesen, ist, weil ja vor ein paar Wochen diese eine Klage gegen Getty losging.
Da vielleicht mal kurz erklären, worum es da genau ging.
Da kommen wir gleich dazu. Okay. Ne? Also so eine Milliarde US-Dollar verklagt, da kommen wir gleich dazu. Weil das auch in sich wieder ein paar interessante Dinge hat. Ich wollte aber mal ganz kurz einfach nochmal ein, zwei Schritte zurückgehen, weil das schon so 2008 irgendwie losging. Also Getty ist tatsächlich nicht ganz, man soll sich selbst ein Bild machen. Also 2008 wurde Getty so in Deutschland ziemlich durchs Dorf getrieben, weil es eine große Abmahnwelle gab, wo also Getty Abmahnungen an Gott und die Welt verschickt hat wegen unerlaubt genutzter Bilder aus deren Sortiment, was zwar zum Teil schon richtig war, ne? Man findet irgendwo ein Online-Bild, nimmt das und dann stellt sich raus, oh, das gehört aber Getty, und dann stehen plötzlich irgendwie die Eintreiber vor der Türe. Teilweise aber auch ungerechtfertigt, weil dann tatsächlich trotz gültiger Lizenzen Abmahnungen kamen mit irgendwie bis zu 2000 Euro pro Bild. Ui, was für so eine kleine Hobby-Website nicht so einfach zu schlucken ist und auch für Profis nicht. Getty nutzt übrigens die israelische Firma PicScout als Suchmaschine für diese Urheberrechtsverletzungen. Also die haben da irgendwie eine Kooperation. Naja, das war so 2008 das Ding, wo es zumindest in Deutschland ziemlich bekannt wurde. 2013 gab es dann einen anderen Fall. Morell hieß der Fotograf, Daniel Morell. Man erinnert sich vielleicht, 2010 bei dem großen Erdbeben in Haiti fotografiert hat, Bilder auf Twitter gepostet hat, und sowohl Getty als auch AFP haben dann diese Bilder sich gekrallt und haben die weiterlizenziert ohne Erlaubnis. Und daraufhin haben sie eine dicke Klage in den Hals bekommen und mussten 1,2 Millionen US-Dollar zahlen.
So, also da ging es dann mal in die andere Richtung.
Da haben sie auf die Klöten bekommen. Und jetzt aktuell der Fall. Carol Highsmith, Fotografin in den USA, hat 18.755 Bilder an die Library of Congress übertragen. Das ist also hier große, ich glaube, Smithsonian Institute, also das ist irgendwie im Prinzip Public Domain. Public Domain Material. Er hat gesagt, hier sind meine Bilder. Die hat also sehr viel Amerika fotografiert und diese 18.755 Bilder in die Public Domain übergeben, mit der Bedingung, dass sie zumindest genannt wird, ne? Dass also da ihr Name drunter steht. Ja, wir linken da auch mal in den Shownotes hin. Diese Sendung Library of Congress kann man sich also mal anschauen. Diese Sammlung mit ihren Bildern. Ja, und irgendwann
ist ja super, ist ja ein tolles Angebot.
Das ist mal ganz nett von ihr. Und irgendwann kommt Getty und sagt, nö, das sind unsere Bilder. Die haben sich die mal einfach einverleibt sozusagen. Und dann für die Nutzung dieser Bilder, die kosten Geld eingetrieben. Wir haben da so eine Firma, License Compliance Services, LCS heißen die, die dann im Auftrag von Getty eben diese Copyright Violations verfolgen und Geld eintreiben. Und das ist dann dieser Frau Carol Highsmith aufgefallen, weil sie plötzlich von License Compliance Services abgemahnt wurde, oder sie hat wahrscheinlich eine Rechnung bekommen, weil sie eines ihrer eigenen in der Public Domain befindlichen Bilder auf ihrer eigenen Website verwendet hat. Stand dann plötzlich quasi über Umwege Getty vor der Tür und hat gesagt, nö, unsers, Geld her.
Ja, also da ist erstmal ganz klar ein Automat gelaufen, ne, würde ich mal so sagen.
Was auch immer.
Ja, da hat keiner mehr hingeguckt.
Ja, glaube ich nicht. Ich traue denen ziemlich viel Skrupellosigkeit zu, nachdem, was ich über sie gelesen habe.
So, naja, auf so jeden doof Fall, kann keiner sein.
Auf jeden Fall ist dann Highsmith mal losgegangen und hat festgestellt, dass ganz viele andere, die ihre Public Domain Bilder verwenden, was sie dürfen, von Getty auf, Getty abgemahnt wurden. Daraufhin hat dann die Frau Highsmith Getty verklagt auf die Zahlung von 1 Milliarde US-Dollar.
Also
muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Fotografin sagt, Leute, das ist kein Spaß, jetzt müsst ihr bluten.
Ja, und da gab es irgendwie so Präzedenzgeschichten, die irgendwie bei knapp 500 Millionen lagen, und da gibt es aber dann irgendwelche Rechtsgeschichten, nach denen man das irgendwie vermehrfachen darf, weil es Wiederholungstat war oder so ähnlich.
Also jedenfalls, wie man so auf solche Summen kommt, das finde ich ja weiterhin immer sehr, sehr faszinierend, aber
1 billion US-Dollars, eine Milliarde US-Dollars, das sind 1000 Millionen.
Gut, das ist erstmal die Summe, die dann im Raum steht, und die setzt man wahrscheinlich auch hoch an, um dann den Vergleich möglichst hoch rauszuziehen.
Ne? Ja, wie auch immer. Ne? Also Getty hat dann sich mittlerweile gemeldet, so quasi nach dem Motto, oh, war doch alles nur ein Versehen.
Ein Versehen.
Also die Aussage ist auf Englisch hier: The complaint is based on a series of misconceptions, also ein Missverständnisse.
Ja, eine Verwicklung unglücklicher Umstände.
Genau, das wird man hier, glaube ich, so sagen.
Ja.
Which they are hoping to address with Mrs. Highsmith directly. Also die sagen, wir wollen das gerne mit ihr direkt aus der Welt schaffen.
Natürlich.
Also vermutlich durch Angebot größerer Geldsummen. Weil wir kommen gleich drauf, dass die nicht ganz arm sind.
Ja, hoffentlich klären sie das nicht nur mit der Fotografin, mit Carol Highsmith direkt, sondern denken auch daran, alle anderen, die sie angeschrieben haben, nochmal irgendwie zu beruhigen.
Also ich glaube, die haben im Moment die versuchen gerade alles, um das irgendwie möglichst ohne lautes Geschrei aus der Welt zu kriegen. Deshalb schreien wir jetzt auch mal hier ein bisschen. Sie sagen dann aber auch, we will defend ourselves vigorously, also wenn es zu keiner gütlichen Einigung kommt, dann werden wir es auch energisch und heftig verteidigen.
Auf welcher Grundlage darf man gespannt sein?
Ja, das ist erstmal Gebelle, ne? Rechtsanwälte sind da immer mal ganz schnell laut. Ja, das fand ich schon mal gut und da Getty schon in der öffentlichen Meinung nicht ganz gut immer dasteht, da ist das auch sehr weit durch die Blogs getrieben worden und durch die Social Media und mit etwas Häme, was ich ganz gut verstehen kann, wünschen, glaube ich, viele Leute Getty jetzt hier, dass sie auch mal bluten müssen. Und dann kam der nächste Hammer. In der gleichen Woche, wo Carol Highsmith Getty verklagt hat, hat auch Zuma Press, das ist auch irgendwie eine Presseagentur, Getty auch nochmal verklagt. Und zwar wegen Unauthorized Reproduction, Sale und Public Display. Also wegen genau diesen Themen, Copyright-Verletzungen, wurde Getty nochmal von Zuma Press parallel dazu verklagt. Jetzt hat die Frau Carol Highsmith 18.755 Bilder da zur Debatte stehen. Bei Zuma Press sind es 47.000 Sportfotos.
Mhm.
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 47.000 Sportfotos.
Ja.
Und laut der Anklage hat Getty diese Bilder kopiert und weiter lizenziert. Unrechterweise natürlich.
Warum macht man sowas?
Nicht nur das. Moment. Das wäre ja schon schlimm genug. Nein. Und jetzt sagt mir bitte nicht mehr, dass das ein Automat war. Getty hat auch die Copyright-Infos in den Bildern durch Getty Copyrights ersetzt. Ich vermute jetzt nur, dass es da um EXIF-Daten geht. Ich glaube nicht, dass sie auf dem Bild befindliche Wasserzeichen, Stempel ersetzt haben. Das glaube ich nicht.
Also aber wenn das ein Automat tut, das kann er ja tun. Du kannst ja ein Bild, was du kopierst, kannst du ja mit neuen Copyright-Informationen ersetzen.
Aber da muss jemand sagen, tu das mal Automat.
Wenn irgendjemand den Auftrag erteilt hat, einen Automaten zu programmieren, der das tut, dann das ist ja so wie in der Geschäftsetage von VW, wenn sie sagen, hier manipulier mal die Abgaswerte, weißt du? Das ist so auf dem Niveau.
Das kann doch nicht wahr sein. Und Zuma will jetzt halt da Kohle dafür. Ne? Die sind jetzt
zu Recht
ziemlich pisst. Und zwar nicht nur für die unerlaubte Reproduktion und Public Display und Verkauf von Lizenz und so weiter, sondern sie wollen auch bis zu 25.000 US-Dollar pro gefälschter Copyright-Info.
Ja, da weiß ich nicht, wie man auf die Preise kommt, aber ich finde das völlig in Ordnung, weil das ist eine Fälschung. Hallo?
Also wenn wir mal die 47.000 Bilder ansetzen, mal als Maximalwert und dann $25.000, dann landen wir bei 1,2 Milliarden Dollar ungefähr. Das heißt, da wäre nochmal eine Milliarde fällig.
Mann.
Plus die anderen Lizenzierungsgeschichten. Getty hat erstmal nicht kommentiert, hat aber in einer Meldung darauf gesagt, sie hätten robuste Prozesse, um sicherzustellen, dass die Inhalte auf ihrer Site die nötigen Lizenzen haben.
Selbstverständlich. Haben sie ja jetzt auch.
Ja? Ist halt nur falsch. Gebastelt,
ne? Ist halt falsch. Ja.
Also ich finde das sehr.
Das darf doch nicht wahr sein.
Ja, sehr bedenklich. Ja, und dann habe ich noch ein bisschen weitergegraben.
Das ist weil, ja wenn völlig ich schon an mir vorbeigegangen.
Ja, wenn ich schon mal am Graben bin, dann richtig. Pass auf.
Ja, jetzt geht's ab.
für die Verschwörungstheoretiker, ne? Setz mal die Aluhüte auf.
Jetzt kommen, jetzt aber.
Wird, ne, Chemtrails nicht. Und ich weiß gar nicht, wie viel Verschwörung da tatsächlich dahinter steckt. Also, Getty gehört mehrheitlich der Carlyle Group.
Das hatten wir vorhin kurz, ja. Okay.
Da hat jetzt keiner was, da weiß jetzt noch niemand. Also, ich würde sagen, die meisten kennen die Carlyle.
Sagt mir jetzt gar nichts.
Nicht. Ja. Deshalb haben wir da auch mal einen Link in die Wikipedia gemacht, hingelinkt. Da könnt ihr es euch mal anschauen. Die Carlyle Group ist eine der, ich zitiere jetzt Wikipedia, ist eine der größten US-amerikanischen Private Equity Gesellschaften, eine sogenannte Schattenbank. Sie hat ihren Sitz in Washington D.C. Mhm. Denen gehört zum Beispiel United Defense. Das ist ehemals der größte Rüstungskonzern der Welt. Mhm. Außerdem gehört ihnen DuPont Performance Coatings. Das sind wohl die Teflon machen und so weiter, die auch selbst extrem schlecht in der Presse dastehen wegen Umweltvergiftungen und so weiter. Sie haben auch eine Beteiligung, was ich lustig finde, an B&B Hotels. Die kennt man hier in Deutschland. Das ist eigentlich eine französische Kette. Mhm. Und sie sind Mehrheitseigner von Booz Allen Hamilton. Wer von denen noch nichts gehört hat, das ist ein Dienstleister für das US-Verteidigungsministerium und für die NSA. Außerdem war...
Oh, du hast NSA gesagt, im Zusammenhang mit Verschwörung und mit gefälschten Copyright-Hinweisen.
Ja,
interessant.
Außerdem war George H.W. Bush, der frühere US-Präsident, Unternehmensberater für die Carlyle Asia Group von irgendwie 98 bis 2003. Der frühere US-Verteidigungsminister Frank Carlucci war von 87 bis 89 der Vorsitzende der Carlyle Group. Und bis 2005 der Ehrenvorsitzende und der frühere britische Premierminister Sir John Major war von 2001 bis 2004 der Vorsitzende der Carlyle Group. Also das ist schon so ein ganz interessantes Geflecht von Interessen und ja, also dass Getty irgendwie was für die Kunst übrig hätte, kann mir jetzt keiner mehr erzählen. Ich freue mich, wenn sie auf den Sack bekommen, weil sie, glaube ich, naja, macht euch euer eigenes Bild. Ich bin auf jeden Fall, ich finde die Sache so dermaßen hanebüchen. Und dass sie jetzt zweimal auf potenziell irgendwie jeweils eine Milliarde verklagt werden, ja.
Ja, und das ist ja bei beiden mal ein ziemlich ähnlicher Fall, nämlich, dass sie Leute verklagen für die Nutzung der Bilder, für die Getty selbst eigentlich gar keine Berechtigung hat. Nur, dass sie sich im zweiten Fall diese Rechte einfach wahrscheinlich per Automatismus unter den Nagel gerissen haben wollen.
Tja.
Und das, sorry.
Also, wir sind auf jeden Fall, wir haben das jetzt mal ein bisschen recherchiert und zusammengefasst. Ich hoffe, die Shownoter sind mit den Links nachgekommen. Es dürften jetzt in den Shownotes doch einige diverse Links sein. Also wer sich da noch weiter einlesen möchte, darf da gerne noch ein bisschen dem Fuchsbau folgen in die tiefsten Tiefen. Gut.
Also das mit der Fotografin hatte ich ja mitbekommen. Das ist ja durch die Medien gegangen. Das andere hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Jetzt bin ich natürlich umso gespannter, wie das ausgeht. Ne?
Ich auch. Ich werde auch mit Sicherheit dranbleiben und weiterhin drüber berichten, wenn sich was tut. Das ist doch eine interessante Entwicklung. Ja, und deshalb ich hab ein bisschen was wusste ich schon über die und das war auch mit der Grund, warum ich mich dann als da vor einigen Jahren diese Flickr-Geschichte ging, ich hatte sprichwörtlich so eine ganz lange Stange in der Hand und habe sie ganz fern von mir gehalten. Ne? So, hier, ihr kommt mir nicht näher. Tja.
Ja, ich hatte ja damals auch überlegt, als diese Mails rumgingen und sie da gefragt hatten, ob sie das und jenes Bild eben haben können und verwenden dürfen. Und dann wirst du ja auch am Umsatz beteiligt und so weiter.
Ja.
Ich habe ein paar Mal überlegt.
Beteiligt in Luftkommas, ne?
Ja, ja. Also ich denke schon. Naja, man weiß es nicht. Ich kenne jetzt niemanden, der da eine Auszahlung gekriegt hat. Aber du bist halt dann kurz am Überlegen und sagst dir, naja, die Bilder liegen da sowieso rum. Das sind jetzt keine Bilder, mit denen ich sonst irgendetwas sonst weiter anstellen würde. Also warum nicht? Und schlussendlich hat dann mein Bauch aber trotzdem gesagt, nee, tu's nicht. Und vielleicht war das dann doch ganz gut so. So, mit manchen Unternehmen will man dann ja doch nichts zu tun haben.
Gut. Kommen wir zu einem anderen großen Unternehmen, Microsoft. Das sind die Guten.
Inzwischen.
Also im Vergleich dazu auf jeden Fall. was kürzlich mal kam, sagt dir Microsoft Computational Photography Group was?
Ja.
Sagt dir?
Ja, das sagt mir was. Die machen relativ heiße Entwicklungen, so im Bereich Bildauswertung und Bearbeitung.
Und eben
ist das nicht dieses Panorama-Dings auch mal von denen gewesen, wo du so eine virtuelle Kugel vor dir hast und wenn du dein iPhone geschwenkt hast, dann hat er da automatisch Fotos gemacht und so?
Also die haben was mit diesem Photosynth zu tun.
Ja, genau, das so hieß das.
Außerdem kam von denen auch dieser ICE, Image Composite Editor, das ist ein Windows-Programm, wo man eben so Panoramen rechnen lassen kann mit ziemlich vielen Zusatzfunktionen. Das war ziemlich cool nach dem, was ich gesehen habe. Ein anderes Ding, was bei denen rausgefallen ist, ist Photo Story for Windows Phone. Ja, weiß nicht. Das, wahrscheinlich hat man nichts davon gehört, weil er keine Windows Phone hat. Ja. Dann Microsoft Hyperlapse, also das ist eine Hyperlapse-Version von Microsoft. Und was jetzt rausfiel, das ist das Microsoft PIX. PIX. Und das ist jetzt eine iOS-App.
Da habe ich jetzt ja schon einiges drüber gehört von anderer Seite und jetzt hast du gesagt, du hast es auch ausprobiert. Ich habe es mir selbst noch nicht angeguckt, deswegen bin ich jetzt mal gespannt, was du dazu sagst.
Also,
Erklär mal, was es macht.
Genau, ich habe es jetzt nicht bis ins Letzte ergründet, aber mal sowas drüber gelesen und ein bisschen damit gespielt. Es ist im Prinzip eine Kamera-App, mit der du Fotos machst, auch Video drehen kannst und die macht die Bilder für dich hübsch. Kann man mal so ganz kurz sagen. Das macht sie, indem sie ein paar Techniken einsetzt. Unter anderem versuchen sie da über Machine Learning, also künstliche Intelligenz, Dinge zu erkennen, also Gesichter natürlich, die dann anders gehandhabt werden. Sie schreiben selber, das Ding sei people-centric, also menschenzentriert. Und die App schießt auch ständig Bilder. Also selbst bevor man, also man macht die App auf und dann fängt die schon das Fotografieren an, bevor man auf den Knopf drückt. Okay. Und damit sie im Prinzip, bevor du schon drauf gedrückt hast, auch schon mal Material hat. Dann hältst du also die Kamera irgendwo hin, drückst auf den Auslöser und dann macht sie danach auch noch mal ein paar Bilder und hat dann quasi so vor und nach deiner Auslösung einige Bilder. Mhm. Die kriegst du aber nicht zum Gesicht, sondern jetzt geht das Ding her und sucht nach irgendwelchen Kriterien dann aus dieser Reihe von Bildern den besten Moment aus. Ich gehe davon aus, dass sie da so die üblichen Verdächtigen macht, wie sind die Augen zu, schauen alle in die Kamera und so weiter.
Lächelt das Gesicht.
Wie auch immer. was dann auch passiert wird, dann werden die Bilder enhanced. Da wird also dann auch unter Zuhilfenahme der mehreren Aufnahmen hintereinander zum Beispiel Rauschen rausgemacht. Da wird also so Durchschnitt gemacht zum Beispiel.
Okay, das heißt, er nimmt jetzt nicht nur das eine Bild, was er sich rausgesucht hat, sondern nimmt die anderen noch mit dazu, um dann irgendwelche Mittelwerte, Lichter und sowas auszurechnen.
Soweit es sinnvoll ist, verstehe ich das ja, dass sie das so machen. Dann wird auch ein bisschen an der Helligkeit gedreht, also Gesichter werden zum Beispiel im Vergleich zur Apple-Kamera ein bisschen aufgehellt, dass man einfach besser auch in den Schatten was sieht. Auch das machen sie wohl mit diesen verschiedenen Aufnahmen. Sie haben auch bewegungstechnisch, wenn man Video schießt, so eine Hyperlapse-Funktionalität drin. Das heißt, du hast eine gute Entwacklung, wenn du damit Video schießt zum Beispiel. Mhm. Und dann haben sie noch so ein Feature, was ja Apple auch in seiner Fotos-App drin hat, in seiner Kamera, diese Live-Bilder. Das heißt, diese Bilder, wo vor und nach dem Auslösen noch so eine kleine Bewegung mit drin ist. Nur machen sie das anders und zwar werden nur Teile des Bildes animiert. Also stell dir vor, du hast irgendwie ein Porträt von zwei Leuten und im Hintergrund fließt ein Bächlein. Mhm. Dann würdest du jetzt quasi ein Standbild von den zwei Personen, aber ein fließendes Bächlein im Hintergrund haben.
Mhm. Automatisch?
Oder der Wind weht an einer Haarsträhne und dann hast du halt wieder die Menschen eingefroren, aber die Haarsträhne weht im Wind.
Musst du da wählen, welcher Teil statisch?
Nee, das macht das Ding alles vollautomatisch.
Okay. So, fürs iPhone gibt's eine App, mit der man sowas machen kann.
Genau, das sind dann diese irgendwas Gram, bla, da gibt's einen Fachausdruck dafür. Das versucht das Ding selber zu machen. Ich habe jetzt das noch nicht ausprobiert oder habe noch keine Situation gehabt. Das macht das Ding wohl auch nur, wenn es tatsächlich sinnvoll erscheint. Naja, und das ganze Zeug, so meine Tests, ja, sieht okay aus. War jetzt auch nichts Weltbewegendes dabei, außer dass da wohl tatsächlich eine Menge Voodoo passiert im Hintergrund. Ja, das Problem, was ich damit habe, ist, also wenn du ein Foto machst, übrigens, das speichert das natürlich gleich in deine Camera Roll, also du hast so keine Probleme irgendwie. Du hast die Bilder quasi da, wo sie normalerweise auch sind auf deinem iPhone. Mhm. Das Problem, was ich damit habe, ist, es ist halt nicht die Default Camera App. Also ja, die meiste
das
Zeit,
haben,
wenn ich
das
ein Foto mache,
bemängelt.
Ja. Genau, die meiste Zeit, wenn ich ein Foto mache, mache ich das vom Homescreen aus. Das heißt, ich mache das iPhone nicht auf, sondern ich mache diesen Swipe, damit die Kamera hochkommt, und dann mache ich ein Bild. Und dann mache ich es wieder aus. Und ja, da kommt halt außer der Apple-Kamera nichts rein. Und wenn ich jetzt so einen direkten Vergleich zwischen den beiden mache, das habe ich jetzt mit 2-3 Bildern mal probiert, so ganz weggeworfen hat es mich jetzt nicht. Ne? So ganz weggasen hat mich das Ding jetzt auch nicht. Also was aus der Apple-Kamera raus ist schon auch richtig gut. Mhm. Das mag jetzt hier vielleicht in Einzelsituationen noch ein bisschen besser sein, weil es halt dann doch noch versucht, so Einzelbilder zu wählen, wo der Moment ein bisschen besser ist. Wobei, was da für Algorithmen dahinter liegen oder was für Kriterien dahinter liegen, da bin ich mir jetzt eben auch nicht ganz sicher. Und vielleicht will ich es ja genau in dem Moment haben, wo sie komisch gucken.
Ja, das ist immer die Schwierigkeit bei dem Automatismus. Apple macht das ja auch, wenn du so einen Burst machst, also den kannst du ja einstellen, dass du Burst haben willst, und wenn du dann den Auslöser gedrückt hältst, dann machst du ja auch in schneller Folge ganz viele Bilder und dann kriegst du ja auch irgendwie ein Bild vorgeschlagen, aber die anderen sind trotzdem mit gespeichert, also du kommst trotzdem noch an die anderen ran. Bei Microsoft Pix ist das meines Wissens nicht so. Der sucht dir dann eben
das eine aus. Bleibt am Schluss eins übrig, soviel ich weiß. Ja.
Genau, dann hast du das eine Bild. Wie das mit diesen Live-Images ist, weiß ich nicht. Ist das kompatibel zu dem iPhone? Also ist das dann auch so?
Da ich noch keins gemacht habe, weiß ich es nicht. Oder da, sagen wir mal so, da bei meinen Tests Microsoft Pix kein Live-Bild gemacht hat, weiß ich es noch nicht.
Okay. Ja, das wäre ja auch spannend, weil wenn es dann auch nicht kompatibel ist, also es wird ja in der Kamera-Roll gespeichert und wenn es dann mit einem kräftigen Druck aufs Display sich dort nicht animiert, dann wäre es halt auch blöd, wenn man das dann wieder in einer eigenen App sich nur anschauen kann.
Ich habe diese Live-Images eh abgeschaltet auf dem iPhone. Deshalb.
Ja, ich finde die ganz witzig, aber das Blöde ist, man kann sie eben so niemandem zeigen, wenn er kein iPhone hat. Ja. Ein bisschen doof. Übrigens, wenn ihr nicht mit Microsoft Pix arbeitet, aber möchtet auch das machen, was Chris gerade erklärt hat, also ihr habt eine eingefrorene Szenerie, aber Teile bewegen sich, also die Haare wehen, aber ansonsten ist es ein Standbild zum Beispiel, dann schaut euch mal das Programm an. CinemaGraph heißt das. Das ist eine iOS-App. Müsste man jetzt mal nachgucken, ob es noch gibt. Ich will es hier nebenher nicht googeln.
CinemaGraph. Ich google mal nebenher.
Heißt das. Das funktioniert eben auch so, dass man da ein kleines Video schießt und dann kann man so über Touch-Bedienung auswählen, welcher Bereich statisch sein soll oder welcher sich bewegen soll. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie rum. Und dann rechnet der da so ein entsprechendes kleines Videoclipchen.
Und das ist übrigens auch der Fachbegriff für diese Bildchen, CinemaGraphs.
Das Icon ist so ein lila Icon mit so einem Kolibri drauf.
Genau, ich habe mal einen Link.
Wir haben
einen
Link in den Show. Das ist so ein klassisches Beispiel, nämlich mit so einem statisch in der Luft stehenden Kolibri, aber die Flügel schlagen. Was im Prinzip ja, eigentlich bräuchte man dann nichts markieren, weil so fliegt ein Kolibri halt.
Aber es ist ein cooler Effekt. Also das ist schon so für so Animated GIFs auf Webseiten und so.
Absolut. Gibt zum Beispiel ein schönes Bild von so einem Schlagzeuger, der gerade irgendwie einzählt und dann schlägt er die Sticks immer so zusammen, so 1, 2, 3.
Hört nie auf.
Hört nie auf, aber sonst bewegt sich nichts.
Das ist total aber lustig. Auch nicht gerade zufriedenstellend.
Ja. Das ist eins dieser GIFs, was man sich bis zum Schluss angucken muss. Ja. Ja, ansonsten hatte ich nur zum Microsoft Pix so von anderer Seite gehört, halt ja, ganz nett, aber eben auch langsamer als die Standard-App.
Ja, das muss ein bisschen arbeiten.
Eben
das,
durch den
Voodoo. Das macht ja einiges.
Und was ich auch gehört habe, ist, dass es die Bilder wegen diesem Machine Learning, wahrscheinlich nicht die Bilder, aber zumindest Informationen darüber, auch zu deren Servern hochlädt. Also dass das nicht lokal auf dem Gerät läuft.
Das kann sein, dass das in irgendeiner Form auch teilweise serverseitig abgeht. Das habe ich nicht getestet. Würde ich aber nicht ausschließen.
Da muss man
Siri ist ja auch serverseitig, ne?
Richtig. Und ich weiß jetzt nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bilder in voller Auflösung hochgeladen werden. Das wäre nämlich viel, viel, viel zu langsam. Und dann machst du irgendwie ein Bild und dann ist das Datenvolumen verbraucht. Aber ich kann mir vorstellen, dass da Analyseinformationen, also Fingerprints irgendwie geladen werden und da dann Analyse
stattfindet. Was, meine Fingerabdrücke werden hochgeladen?
Absolut, ja. Zur NSA übrigens auch.
Das steckt und, da wieder Getty dahinter.
Und die
Color Group ist schuld.
Die Bilder kommen natürlich alle zu Getty, selbstverständlich. Mit deren Copyright. Also du musst dann aufpassen, dass du diese Fotos nicht teilst, weil du wirst natürlich abgemahnt. Du,
gleich klingelt es hier, dann stehen da so Typen mit schwarzen Trenchcoats vor der Tür. Lass uns mal nächstes Thema machen. Komm,
hast du Angst, vor Menschen in Trenchcoats? Der Peter Color möchte Group, nach Island. Und da dachte ich mir, du warst doch mal auf Island.
Zweimal.
Und ja, dann lese ich dir mal vor, was er fragt. Vielleicht kannst du ihm da helfen. Hallo, schreibt er nämlich. Ich fahre Mitte August 10 Tage nach Island. Ist seine erste Reise in den Norden. Ihr habt doch sicher Tipps und Tricks für mich, wie ich meine Nikon D5100 mit einem 18 bis 200 mm Reisezoom, wie seine Kamera mit dem Reisezoom den Trip ohne Wasserschaden übersteht. Stichwort Regen. Das Objektiv wird nicht gewechselt. Er hat nämlich nur das eine. Ich hätte zur Not noch einen Plastiksack an der Streulichtblende befestigt, aber da gibt es sicher was Eleganteres, Fragezeichen. 3, 2, 1 und das musst du vorlesen.
Nee, das ist isländisch, das kann ich nicht vorlesen.
Ich kann nur lesen, wie es da steht.
Bei isländisch, da klingt es immer komplett anders, als es da steht.
Weil stehen tut da Hammingjusamua Skjota.
Genau.
Und gesprochen wird es wahrscheinlich Happy Shooting.
Vermutlich. Peter, du möchtest nach Island. Du willst Mitte August für 10 Tage nach Island. Das ist ja gerade noch rechtzeitig. Und hast Angst, dass deine Kamera nass wird. Sehe ich das richtig? Ja, sehe ich richtig. Mhm. Stichwort Regen. Mhm. Ja, Stichwort Regen, auch Stichwort Wasserfälle und so Zeug. Ne? Du bist da unten vom Wasserfall und dann weht der Wind, weil da ist auch windig, weht dann so die Gischt vom Wasserfall Richtung Objektiv und ja, das ist schon ein bisschen lästig.
Gischt ist cool.
Ja, ja, schon cool, aber
für,
wenn
für
dann
die,
halt...
Für die Frontlinse, wenn man noch saubere Fotos machen will, ist auch doof, aber Gischt ist cool.
Also für mich gibt's da eigentlich nur zwei Tricks. Der erste ist tatsächlich die gute alte Duschhaube. Also wenn du in Island die erste Nacht im Hotel bist, dann guck mal ins Badezimmer. Da ist meistens so eine Schachtel mit einer Duschhaube drin. Die nimmst du dir mit und dann packst du da die Kamera rein. Das ist schon mal eine Möglichkeit. Das zweite ist, und das ist auch so ein Ding, was ich mittlerweile überall dabei habe, das sind ganz simple, einfache Mikrofasertücher für die Küche. Also wie lang sind die? Kantenlänge, so 30 Zentimeter wahrscheinlich. Kriegst du für einen 5er-Pack in verschiedenen bunten Farben für, was weiß ich, 5 € oder so. Keine Ahnung, was die kosten, wahrscheinlich weniger.
1,50 wahrscheinlich oder so.
Weiß ich jetzt nicht mehr.
Ist ja Wegwerfmaterial.
Nee, es ist nicht mal Wegwerfmaterial. Die kannst du waschen, wiederverwenden. Die sind tatsächlich, also so,
was
sowas
für Tücher
tatsächlich.
Meinst du?
Ja, Mikrofaser, also dicke Mikrofasertücher, flauschige Mikrofasertücher.
Aber meinst du zum Abtrocknen oder was? Oder?
Nee, zum Putzen damit, zum Putzen. Wischen damit, Wischtücher. Mhm. Das ist heute das.
Du wischst mit Mikrofasertüchern. Ey, erzähl weiter.
Du bist nicht in der heutigen Zeit angekommen.
Nein. Dann
nimmt er heute Mikrofasertücher
dafür. Ist das so? Wahnsinn.
Ja. Also diese dicken, bunten, flauschigen Mikrofaser, die sind nicht wie du das jetzt kennst, weißt du, so Brillenputztuch, einen halben Millimeter dick. Nein, die sind dann schon so 4-5 Millimeter dick, die Dinger. Und bunt, wie gesagt. Rot, grün, blau, gelb und so weiter.
Wichtig.
Mhm. Ganz wichtig, natürlich. Und sowas habe ich immer in der Tasche. Und jetzt kommt irgendwie Regen, Gischt an und dann nehme ich dieses Tuch aus der Hand und wische die Kamera damit ab. Und dann kriegt die wieder was ab und dann wische ich wieder drüber. Also die ist quasi immer parat. Wenn das dann mal richtig schön durchnässt ist, kann man es ausfringen. Das trocknet brutal schnell wieder, weil es Mikrofaser ist. Auch dann im Hotel abends einfach über den Stuhl hängen. Nächsten Morgen ist das Ding garantiert, ist eine Stunde später schon wieder trocken. Mhm. Und so ein bisschen Wasser auf der Kamera ist so ein bisschen Regen oder Gischt auf der Kamera ist kein Problem, wenn du es nicht irgendwie zu lange drauf stehen lässt und es dann irgendwo reinläuft. Aber habe ich noch nie ein Problem gehabt. Aber nee. Ich habe auch immer so ein Ding in der Tasche und benutze das auch. Und da habe ich, also zum Beispiel, ich habe ein Foto, Ich muss gerade mal gucken, ob ich das parat habe. Das ist ein Foto, was ich vom Wasserfall gemacht habe. Und da bin ich ganz nah rangegangen. Also bin ich quasi unterm Wasserfall gestanden und also so nah, dass ich nass geworden bin. Ich hatte eine Regenjacke an. Und wenn ich da fotografieren wollte, also lange irgendwie zielen, komponieren, so also schräg von unten nach oben gegen den Wasserfall, vergiss es, war nicht möglich, weil es halt, weil halt dauernd das Objektiv nass war. Also was habe ich gemacht? Ich habe mich weggedreht mit dem Rücken zu der Gischt, dann die Linse vorne nochmal mit dem Tuch geputzt und dann vorfokussiert, rumgedreht, ausgelöst und wieder zurück. Also dann so 4, 5, 6 Versuche, wo ich mich dann tatsächlich so Stück für Stück rangetastet habe.
Schnell das Bild machen, bevor du die Tropfen auf der Linse hast.
Hier ist das Foto in den. Ah nee, das war schön, weil auf der einen Seite war der Wasserfall, das war im Winter, ne? Auf der einen Seite war der Wasserfall, auf der anderen Seite Eiszapfen. Und das war so eine geile Kombi, das fließende Wasser und die Eiszapfen ganz in der Nähe dann und weiter hinten das Wasser. Und da war so viel Wasser in der Luft. Das war tatsächlich umdrehen, wischen, rumklick, wieder zurück. Da war aber schon vorne eine Schicht Gischt drauf. Nicht zu viel Angst haben um die Kamera. Das ist, glaube ich, der wichtigste Tipp an der Stelle. Mhm. Was du, glaube ich, nicht tun solltest, weil es gibt so Kamera, ja, das ist also Kameraschutz, so dicke Plastikfolie, durchsichtig, die man dann vorne mit so einem Objektiv, so ein filterartiges Ding ans Filtergewinde schraubt. Und das Problem bei solchen Sachen ist, sie sind immer im Weg. Das heißt, wenn du jetzt schon irgendwie suchen musst, wie du die Kamera bedienst, dann wirst du das dann noch dreimal so lang suchen müssen und dann gehen dir die ganzen guten Bilder flöten, weil du so richtig, ja, so richtig kämpfst gegen die Kamerarüstung. Das ist nicht gut. Also da habe ich schon zu viele Leute gesehen, die extrem frustriert von solchen Urlauben wieder zurückgekommen sind, weil sie vor lauter Angst um ihre Kamera dann keine Fotos mehr machen konnten.
Lass mich mal ganz kurz suchen, ob ich den Blogbeitrag noch finde. Es kann sein, dass du mich jetzt ein bisschen schlechter hörst, aber in der Aufnahme bin ich ja zu hören. Ich schaue mal gerade. Ist das Regenschutz gewesen? Ich glaube, da hatte ich noch den alten Block. Ach, wie heißt denn das? Und zwar hatte ich sowas mal ausprobiert. Das war so ein Outdoor-Überzieher für die Kamera. Die gab es in Schwarz und eben in so einem Camouflage-Look und ich hatte die in so einem Camouflage gekriegt. Richtig cool.
Und
habe mich mit dem Ding tatsächlich in den strömenden Regen gestellt.
Ich finde auch. Jetzt bist du aber auch jemand, der die Kamera gut bedienen kann, der lange Jahre Erfahrung mit der Kamera hat.
Ja, also du musst halt natürlich damit klarkommen. Aber das Pfiffige an dem Ding war, dass der Schutz von oben war und du konntest von unten reingreifen an das Objektiv, sodass du den Zoomring und auch den Fokusring manuell bedienen konntest, wenn du wolltest, oder eben auch an die Schalter rangekommen bist von dem Tele, wenn du jetzt, was weiß ich, ein Bildstabi umschalten wolltest oder so etwas, da ist man rangekommen. Man hatte auch ein Sichtfenster, um auf die Kamera zu gucken und so. Das war ziemlich cool und da habe ich extra mich mit einer dicken Regenjacke wirklich mitten in den Wind, in den Regen gestellt und das war nicht Niesel, sondern das war richtig Regen und habe da richtig, richtig lange fotografiert, bis das Ding richtig schön nass war und unten drunter Kamera und so war alles staubtrocken. Warte mal, ich glaube, ich habe bei Flickr noch ein Foto davon. Dann können wir das vielleicht nochmal verlinken.
Aber wie gesagt, solche Kamerarüstung ist eine Sache, aber ich habe da noch nie wirklich
gesehen. Es hängt halt davon ab,
was
du machen willst. Also wie du schon sagst, die Kameras können mehr ab, als die Hersteller so sagen.
Was man glaubt.
Das geht wirklich. Ich bin mit den Kameras bisher beim normalen Fotografieren, wenn ich durch die Stadt gegangen bin, bin ich da einfach durchgegangen durch den Regen. Und ab und zu habe ich mal mit dem Ärmel drüber gewischt, um das, damit so die dicksten Tropfen mal runter sind, damit sich da nicht irgendwie was noch zwischen die Schalter irgendwie versteckt und da was kurz schließt. Warte mal, ich kann das nicht laden. Chris, ich gebe dir mal kurz einen Link. Das müsste relativ einfach zu finden sein. Ich schaffe das hier mit meiner Leitung nicht parallel. Wenn du da mal durchblätterst, da müsste irgendwo bei den älteren Bildern, bei den Enden eventuell ein Bild von mir zu sehen sein, wo ich mit dem Camouflage im Regen stehe. Da ist es, ich hab's. Haha, 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 haha. Ich hau mal den Link, ich gebe dir mal bei Mumble kurz den Link, da, zack, und der Slack kriegt's auch, selbstverständlich. Können wir das auch vershownoten. So, und das ist halt, okay. Das ist eine Lösung, wenn du wirklich vorhast, nicht einfach so, oh scheiße, da ist jetzt Regen, naja gut, dann hänge ich halt unter die Jacke.
Das ist doch eine stationäre Lösung, ne? Da hast du doch genau, Wildlife bis auf dem Stadion. Das ist aber nicht die Fotografie, die er dort in Island machen wird. Ich war da, das tut da nicht. Da stellt man sich nicht irgendwo hin und wartet eine halbe Stunde, bis irgendwie der Eisberg vorbeischwimmt.
Genau, und nur dann brauchst du das. Also wenn du länger irgendwie stehst und irgendwas machst, auf irgendwas wartest, dann finde ich diese Lösung optimal.
Das und vor allem, wenn man eben zu so Wasserfällen hin und wieder weggeht und mal regnet, weil Island ist nun mal wechselhaft vom Wetter her, dann ist so eine Rüstung für die Kamera völlig sinnlos. Da brauchst du tatsächlich nur so ein Mikrofasertuch und eine Duschhaube, dann reicht das.
Das kann sonst auch anstrengend werden, wenn man es dann dauernd rauf und runter nimmt.
Nee, das ist völlig kontraproduktiv. Ja. Völlig kontraproduktiv.
Das nur so als Hinweis, wenn man mal irgendwo länger stehen will. Mhm. Das funktioniert einfach sehr gut.
So.
Ja, ich bin gespannt. Peter, hat dir das weitergeholfen? Und auf jeden Fall wollen wir natürlich auch Ergebnisse sehen. Ja. Und vor allen Dingen, mach mal Making-of. Wie hast du die Kamera denn dann geschützt?
Kannst du mal zeigen.
Oder mach einen Audiokommentar. Wenn du in Island vor Ort bist, dann schnappst du dein Smartphone, nimmst einen Voice-Recorder deiner Wahl, nimmst einfach mal so ein, zwei Minuten so ein bisschen Soundseeing auf, so was da gerade los ist, wenn du am Wasserfall stehst oder irgendwas. Oder die Stille in der Nacht, wenn du auf den Eisberg wartest. Und erzähl's mal was dazu, oder? Fände ich mal eine coole Idee. Dann per E-Mail einfach an info@happyshooting.de. Sehr gut. Ja.
Wir haben immer noch keinen Jingle fürs nächste Segment, aber ich glaube, wir haben immer zuverlässig was drin in diesem Segment.
Dieses Segment müsste irgendwie so im Jingle haben.
Ja, ist eigentlich nur kurzer Adobe-Rant heute. Der Thomas hat es uns geschickt, der Michael und Ralf auch. Es geht darum, dass Adobe mal wieder einen Bock geschossen hat. Und zwar, das ist aber schon wieder rum, ne? Dass Photoshop und Lightroom unter OS X, also macOS, falsche Farben gedruckt haben.
Ja, und das...
Trotz kalibriertem Display und Drucker. Verfälschte Farben. Also Farbmanagement... Naja, sie haben es wieder gefixt, aber ich weiß nicht, wie lang es kaputt war. Auf jeden Fall so lang, dass es genügend Leute bemerkt haben. Stell mal vor, du arbeitest professionell mit dem Zeug, hast einen wichtigen Termin für einen Kunden.
Und dann kommt da Scheiße raus.
Muss das große Plakat, was hinterher irgendwie auf Bahnen gedruckt an Hochhäuser gehängt wird, irgendwie rauslassen. Und dann ist das Grün falsch und der Corporate Identity des Kunden ist, da hast du plötzlich eine Schadensersatzklage am Hals und alles.
Meine Güte. Kann man sich ausmalen, was passieren könnte. Ich fand das insofern bemerkenswert, weil wenn ich Adobe bisher für eines wirklich gelobt hatte, dann das Farbmanagement.
Ja, das ist also, auch rum.
Das ist unfassbar, weil das allererste, als ich mich wirklich intensiver mit Profilierung, Kalibrierung, mit Farbmanagement und so weiter beschäftigt hatte, war eben, dass ich gesagt habe, wow, so ein profilierter Monitor, der macht richtig was her. Und wenn du dann noch einen Drucker hast, für den es jetzt vielleicht keine guten Profile für das teure Papier gibt, weil du hast irgendwie ein anderes Papier, dann kann man sich da auch schöne ICC-Profile für sein Papier anlegen. Und wenn du das wirklich verbindlich mal drucken und reproduzierbar drucken möchtest, diese ICC-Profile am besten dann eben drucken mit Photoshop oder mit Lightroom und das Farbmanagement der Software überlassen. Das hat einfach unfassbar gut funktioniert. Da kamen richtig, richtig gute Ergebnisse bei raus. Und genau dieses Alleinstellungsmerkmal haben sie versemmelt.
Ja.
Sowas liefert also, man doch nicht aus, Leute.
Die meiste nicht professionelle Software überlässt ja das Farbmanagement dem Drucker. Ne? Der Drucker kriegt dann was geliefert und interpretiert das und da kommt schon irgendwie was raus und das ist auch irgendwie 90% von dem, was man möchte und das reicht in der Regel.
Da kannst du auch ICC-Profile einstellen, aber da weißt du halt immer nicht so genau, was dann da passiert. Genau.
Und hier ist es halt tatsächlich so, du lässt den Drucker eigentlich nur noch ausgeben, aber die Interpretation der Sachen farblich, die wird halt auf dem Rechner gemacht mit einem speziell angefertigten Profil für diesen Drucker. Möglicherweise nicht mal das Profil, was man sich beim Hersteller runtergeladen hat, sondern eins, was man speziell für diesen einen Drucker erstellt hat, weil der immer noch mal ein bisschen anders ist als die anderen in der Serie. Und das kommt halt manchmal tatsächlich darauf an, dass die Farben exakt stimmen.
Und ja, so weit treibe ich es inzwischen nicht mehr, aber
also es ist ein Trauerspiel.
Jetzt ist nur, es ist mit welcher Lightroom? Das war jetzt aber nur in der CC-Version, oder?
Der CC 2015.6 war es, glaube ich. Sie haben dann eben ein Update nachgereicht. Also hier plötzlich, ne, ich habe ja jetzt, komischerweise hat jetzt mein Updater nicht gesponnen, ausnahmsweise mal. Und hat dann gesagt, hey, hier ist ein 2015.6.1 oder irgendwie sowas. Mhm.
Tja. Dann war es wieder gefixt.
Also ich habe es nicht gemerkt, das Problem, weil ich habe in dem Moment nichts drucken müssen, aber
ich nehme an, dass es nicht in der Standalone-Version drinne war, sondern in irgendeinem Update von der CC. Zumindest habe ich jetzt noch nichts davon gelesen von der Standalone, weil mich hätte das gerade betroffen, weil ich hatte gerade vor zu drucken und deswegen hatte ich geguckt. Ich hatte auch noch nicht die aktuellste Version installiert oder die aktuelle, ne? Eine aktuellste gibt's ja nicht, eine aktuelle, und habe dann hier das Bild gedruckt. Übrigens das Bild vom Imker habe ich gedruckt. So geil. Da müssen wir auch mal drüber reden, über das Bild und über den Druck und die Wahl des Papiers. Da müssen wir mal was zu machen. Aber nicht jetzt hier. Ja, sehr schön.
Nee, was jetzt kommt, ist das hier.
Da haben wir doch das hier.
Der Fotofund der Woche.
Ja, und tja, den hat uns der Jürgen rausgesucht. Er schreibt, hi Boris, hi Chris, beim Fotofund der Nummer 469 kommt die Datensicherung für uns Fotografen in den Vordergrund. Der TS469L, 4-Bay Hochleistungs NAS oder NAS Server für KMU, also kleine mittelständische Unternehmen. Und dann noch ein Link dazu.
Habe ich auch nie gehört.
Kennst du nicht? Das ist,
nee, nie gehört.
Wenn du Produkte für kleine und mittelständische Unternehmen suchst, dann suchst du nach KMU. Das ist so.
Das kenne ich eher, also das kenne ich aus dem Englischen als Soho-Produkte. Small Office, Home Office.
Das ist die englische Variante, genau. Mhm. KMU ist die deutsche. Sowas kennt man doch.
KMU kenne ich nicht.
Also
ich arbeite aber auch nicht mit KMU. Wenn
man spielt, ne? Dann kennt man das.
Ich arbeite nicht in der deutschen Firma.
Das stimmt.
Tut mir leid.
Ja, ich schon. Ja, also das ist ein von QNAP oder QNAP oder wie auch immer sie sich aussprechen, ein Produkt, ein NAS. Und warum habe ich das hier reingenommen? Das ist ja nun jetzt nicht irgendwie historisch wertvoll, aber, und das kann man einfach nicht oft genug sagen, Backups sind wichtig.
Ja.
Jetzt nicht nur für eure Fotos, sondern für eure Daten generell. Aber da wir hier nun mal ein Fotopodcast sind, natürlich ganz besonders für eure Fotos. Denn ich gehe mal davon aus, die meisten dieser Fotos sind nicht wiederholbar. Das sind einzigartige Momente. Und man sammelt so im Laufe der Zeit ganz schön viel digitales Material. Ich weiß, dass meine Eltern haben früher auch sehr, sehr viel fotografiert. Damals halt viel auf Negativ und viel auch auf DIA. Und von den Negativen wurden natürlich Abzüge gemacht und die besten dieser Abzüge, das ist ja auch so eine Kunst, immer die besten Bilder auszuwählen. Also schon damals, meine Eltern haben dann eben die besten Bilder genommen und haben dann Fotoalben gemacht. Kennt ihr, ne? So Papier und dann zwischen jeder dicken Seite dann noch so ein Pergament, so eine knisternde Pergament, halbtransparente Seite dazwischen, mit die Bilder nicht verkleben. Und dann gab es eben ein Album von verschiedenen Urlauben oder eben mal ein Album nur von einem ganz bestimmten Urlaub, wenn da eben viel fotografisch entstanden ist. Und diese Alben, und das ist der Witz, die gibt's heute noch. Also die sind jetzt irgendwie schon über 40 Jahre alt und diese Bilder gibt es noch. Von meiner Geburt, von der Geburt meiner Schwestern, teilweise zurück noch bis zu den Geburten von meinen Eltern. Diese Alben gibt's, weil dieses Papier eben lange hält. Nur wenn das schön im Album lichtgeschützt da liegt, kann man sich das lange angucken. Das ist quasi sowas wie ein Backup. Die Negative sind streckenweise schon gar nicht mehr vorhanden oder defekt. Und leider, leider gilt das auch für die Dias. Mein Vater hat ganz viel Dias gemacht. Die waren jetzt vielleicht alle nicht so optimal gelagert oder es war eben auch Material, was nicht so lange hält. Da ist ganz viel, sagte er mal, zerrissen worden. Also die waren gerissen, gewölbt, Farben waren nicht mehr gut und dann war er irgendwann frustriert und hat es weggeworfen. statt es mir einfach zu geben und ich hätte es irgendwie vielleicht digital restaurieren können, zumindest eine Auswahl davon. Schade, ist weg. Es gibt keine Sicherung davon. Es gibt bei einem Dia das Bild genau einmal. Und dieses Dia ist so ein bisschen das Äquivalent von eurem JPEG oder eurer RAW-Datei. Das gibt es genau einmal. Und wenn ihr das nicht noch einmal irgendwo sichert, dann gilt dieser alte Spruch aus der EDV, eine Datei, die es nur einmal gibt, die existiert nicht. Also sorgt dafür, dass ihr sie mindestens an zwei voneinander getrennten Plätzen habt. Und da bietet sich zum Beispiel so ein NAS an, weil da kriegt man relativ viel Daten rein mit entsprechenden Festplatten. Man kann das gut erweitern heutzutage, ohne da großartig konfigurieren zu müssen. Da schmeißt man einfach eine andere Datei rein, eine andere größere Festplatte rein und dann wächst das NAS immer weiter. Und ich selbst mache das nicht mit QNAP, das ist so der eine große Anbieter am Markt. Ich mache das mit einer Synology, die haben aber glaube ich nichts mit der Nummer 469. Ich verlinke trotzdem mal hier oder lasse verlinken in den Shownotes einen Beitrag, weil auf der Synology läuft der BitTorrent-Sync. Das ist nichts Unanständiges, sondern eine ziemlich coole App, die Dateien synchronisiert im lokalen Netzwerk. Und damit habe ich es jetzt endgültig geschafft, dass ich meinen Lightroom-Katalog auf meinem Notebook, also auf dem MacBook und auf dem iMac nutzen kann und die Inhalte immer schön abgeglichen werden. Das ist halt ein Tipp, den wir an dieser Stelle mal weitergeben wollen. Macht Backups.
Sehr schön. Ein Appell während des Fotofunds der Woche. Falls ihr einen Fotofund der Woche habt, passend zur Sendungsnummer, der etwas drüber hinausgeht, über nur irgendeine Teilenummer von einem neuen Mannfoto, einem neuen Mannfoto-Stativklemme, dann lasst sie uns doch wissen für die zukünftigen Sendungen.
Jawohl.
Muss aber schon was Cooles sein. Wir sind da sehr wählerisch mittlerweile.
Ist jetzt im Augenblick ein bisschen schwierig, weil wir einige Nummern vorproduzieren, aber schickt einfach trotzdem.
Gut.
So, dann haben wir das hier.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Ja, Jimdo unterstützt uns mit ihrem tollen Website-Baukasten. Gleich vorweg, wenn ihr ein Pro-Paket von denen wollt, dann könnt ihr das mit einem Rabatt von 15 Euro auf die Pro-Pakete bekommen mit dem Code Belichtigung. Ich habe mal gebastelt. Und zwar reden wir jetzt dann schon ein Weilchen über Jimdo und die verbessern ja immer wieder ihren Service und arbeiten ein bisschen an verschiedenen Sachen. Und dann dachte ich mir, ach, jetzt muss ich mir mal wieder hinsetzen und mal wieder so eine kleine Portfolio-Seite machen. Mhm. Hab da so eine Gratis-Seite gemacht, die ist dann mit einer Jimdo.com-Domain. In diesem Fall heißt die bildervonchris.jimdo.com.
Oh, das ist naheliegend.
Ist naheliegend, ne? Und die hat, die habe ich gebaut innerhalb von, ich glaube, circa 5 Minuten. Also das ist mittlerweile so dermaßen flott. Und zwar Auswählen des Layouts, also das Theme auswählen. Da haben sie einen riesen Satz voll verschiedenen Geschichten. Das ist eine simple Fotografen-Portfolio-Seite, wirklich simpel. Eine Seite mit der Galerie, mit der wirst du gleich empfangen, mit einem schönen großen Headerbild, und eine zweite Seite über mich, so eine Über- oder About-Seite. Also mehr habe ich da nicht reingemacht. Auf die erste Seite einfach das Galeriemodul reingeklickt. Mhm. Das kannst du einfach sagen, hier Plus, hier hinzufügen und dann das Galeriemodul. Und dann habe ich einen Ordner voll Bilder auf meinem Rechner. JPEGs nehme ich einfach per Drag und Drop da reingeworfen. Und dann macht es Schlürf und plötzlich war die Galerie fertig.
Ja, du hast natürlich eine schnelle Leitung. Bei mir hätte das eher so Schlürf.
Okay.
Aber das liegt nicht an Jimdo.
Dann dauert es halt keine 5, sondern 6 Minuten. noch für die About-Seite, also für die Über mich und Kontaktseite, habe ich noch aus einer Vorlage ausgewählt. Da haben die gleich für so Seiten gleich irgendwie 5 verschiedene Vorlagen mit Bild links, Bild rechts, Formular oben, Formular und so weiter. Brauchst also gar nichts machen, nur auswählen. Drag und Drop dein Avatar da reinziehen und fertig. Ja. Also auch wirklich so peng, zack, gut, habe ich oben noch ein bisschen Text gemacht über mich. So Kleinigkeiten, ne? Auf der Homepage ist zum Beispiel das Headerbild riesig, das wollte ich so. Und auf den Unterseiten ist es dann entsprechend kleiner. Das ist in dem Theme völlig automatisch geregelt. Die Galerie hat...
Ich habe es ja hier mit meiner schwachen Leitung mal aufgerufen, die Seite.
Und es läuft trotzdem, ne?
Dein Titelbild, was sehr, sehr groß ist, das wird nicht als erstes geladen, sondern er lädt erst den Content. Das heißt, ich habe oben erst eine große weiße Fläche, weil das dauert natürlich, bis so ein großes Bild hier bei mir geladen ist. Ich kann aber schon anfangen zu scrollen und kann schon die ersten Bilder sehen. Ich muss nicht drauf warten. Also das ist auch pfiffig gemacht.
So, dann hast du auf der Galerie natürlich automatisch eine Lightbox. Also wenn du draufklickst, wird das Bild groß. Da musst du auch nichts für machen. Inklusive eines sehr schönen Fullscreen-Modus. Also wenn du das als Slideshow laufen lassen willst, brauchst du einfach nur rechts oben auf so ein Bild auf den Fullscreen-Link klicken. Mobil funktioniert das 1A. Du kannst auch die Bilder dann so durchswipen. Ne? Also doch, das ist alles implementiert.
Auf dem Smartphone? Der Swipe?
Auf dem Smartphone, ja.
Ja, cool. Ja.
Und was am längsten gedauert hat, das hat also dann nochmal, glaube ich, 5 Minuten zusätzlich gedauert. Der Titelschriftzug, da habe ich ein transparentes PNG drauf geworfen, weil ich da noch so ein kleines Logo drin haben wollte. Also ich habe insgesamt von dem Moment, wo ich gesagt habe, die Seite soll Bilder von chris.jimdo.com heißen, bis zu dem, wie man sie jetzt sieht, waren es wirklich nur 10 Minuten und das Ding stand. Ich bin hin und weg. Also schaut's euch an, Jimdo für Fotografen, gratis Webseite bauen. Falls ihr mehr wollt, dann schmeißt 15 Euro drauf. Schmeißt Geld drauf, aber bekommt 15 Euro Rabatt auf die Pro-Pakete. Das Zeug ist sagenhaft günstig. Der Code dafür ist Belichtigung. Und wir danken ganz herzlich für die Unterstützung.
Sehr cool.
Das ist echt klasse. Also ich bin. Das war wieder so ein. Ja, nee,
gut. Das ist schon so hätte man sich eigentlich in den 90ern so einen Webbaukasten gewünscht. Ne?
Ja.
Genau ja. So. Ja, ich find's genau. Geil. Ja, Mensch, lass uns doch mal gucken, ob wir Fragen von unseren Hörern haben oder Hinweise.
Genau, schauen wir mal in die Social Media. Wie sieht's denn auf HS-Frage auf Twitter aus? Twitter, da steht nur, dass ich noch Nüffe kaue. Das hast du geschrieben.
Jupp, Nüffe.
Dann haben wir die Happy Shooting Community auf Google Plus. Da ist es auch ruhig. Sehe ich das richtig?
Da ist es ruhig. Die sind, glaube ich, alle inzwischen im Slack.
Der Slack ist, der kommt, glaube ich, mittlerweile durch, der Slack. Also, was haben wir denn im Slack? Der Alexander wiederholt nochmal die Frage vom Kai, damit sie nicht verloren geht, weil der die früher gestellt hat. Gibt es irgendwelche allgemeine Gestaltungstipp, wie man bei Veranstaltungen Menschenmengen in Szene setzt?
Menschenmengen.
Also generell hast du ja bei Menschenmengen wenig Gestaltungsmöglichkeit in dem Sinne, dass du die rumscheuchen könntest. Also bei kleineren Gruppen, da kannst du noch sagen, du weiter links, du weiter rechts, guck mal netter und so. Wenn da irgendwie 5000 Leute auf einem Konzert rumstehen oder so, geht das nicht. Ne? Also was der Alexander da ursprünglich zur ursprünglichen Frage noch geschrieben hatte, fand ich ganz gut. Er sagt nämlich, dass die für ihn eindrucksvollsten Bilder von vielen Menschen immer dann sind, wenn es einen Kontrast zwischen viele Menschen tun das Gleiche und einer macht was anderes gibt. Also der Kontext quasi, weil wenn viele Menschen irgendwo sind, dann hast du ja auch immer einen Grund, warum die da sind. Also lass es ein Konzert sein, dann ist da eine Band auf der Bühne. Lass es ein Radrennen sein, dann sind da viele Zuschauer und wenige Radfahrer. Und ich glaube, wenn man die zusammen zueinander in Kontext setzt, dann wird's spannend, dann passiert da was. Also die Beispiele von Alexander sind hier: Zuhörer hören einem Redner zu, Theaterbesucher blicken auf die Bühne oder das Orchester. Es bildet sich ein Kreis um irgendwas, ein Feuer, ein Faustkampf, ein Auto. Da hat er zum Beispiel auch ein Bild verlinkt vom Flüchtlingscamp in Syrien. Da ist das Titelbild zum Beispiel auch ganz viele Leute. Da sind einige nah, viele weit weg. Da kriegt man auch nochmal so eine gute Idee davon, wie es da zugeht, umrahmt von eingestürzten Häusern. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und ich glaube, der Kontext ist da tatsächlich schon ganz, ganz wichtig an der Stelle. Also nicht nur einfach die Menschen.
Ja, und wenn es halt wirklich, wirklich viele Menschen sind, dann, wie du schon sagst, der Kontext ist interessant und der erhöhte Standpunkt ist interessant. Also bei einem Konzert zum Beispiel, wenn man dann von einem erhöhten Standpunkt aus fotografieren kann und sieht eine Menschenmasse, die um ein so unglaublich Vielfaches größer ist als die Bühne, vor der sie zum Beispiel stehen. Und wenn man dann auf der Bühne so ganz kleine Männchen nur sieht und dann einen Eindruck davon hat, wie groß diese Bühne schon ist, sowas funktioniert natürlich.
Da muss man auch tatsächlich mal mit dem Standort spielen, weil du kannst natürlich zum einen das Ganze jetzt aus Sicht der Menschenmenge anschauen oder du kannst versuchen, es aus Sicht dessen anzuschauen, weswegen die Leute da sind. Also von der Bühne, von hinter der Bühne, von der Seite der Bühne, dass man da irgendwie beides mit unterbringt und das wird auch jeweils eine andere Sprache sprechen. Aber das muss man probieren, das muss man experimentieren und vielleicht auch irgendwie sich halt dann auch den Zugang verschaffen zu den entsprechenden Plätzen.
Ich hätte noch den gegenseitigen oder den gegensätzlichen Tipp, nämlich wenn bei einer Veranstaltung nicht ganz so viele Menschen da sind und man möchte aber ein Bild machen, auf dem es so aussieht, als wenn da viele Menschen waren, dann kann es helfen, wenn man statt Weitwinkel eher was Teliges nimmt und aus einer größeren Entfernung fotografiert, was weiß ich, vorne steht jemand und redet oder es passiert vorne irgendwie eine Action, das holt man sich über ein Tele wieder ran und positioniert sich so, dass man eben möglichst viele Köpfe mit in dieses Bild hineinbekommt. Und selbst wenn die Menschen dann mit einem großen Abstand zueinander stehen, also eigentlich mehr so kleine Grüppchen, ne, so eine kleine Familie hier, ein Pärchen dort, ein Pärchen hier, ein Pärchen dort, die stehen alle für sich, wenn du das mit einem Weitwinkel fotografierst, sehr weit weg voneinander. Wenn man sich aber eine Position sucht, dass man über die hinüber fotografiert, und zwar so, dass man eben möglichst viele davon in seinem Blickfeld hat, also dass sie quasi im Weg stehen, dann wirkt es hinterher auf dem Bild so, als ob die eben sehr dicht zusammengestanden haben und man weiß ja nicht, wie es links und rechts davon aussah. Also kann man auch ein bisschen den Eindruck von einem größeren Interesse aufs Foto bringen. Hat mir schon mal geholfen.
Tja, dann hat Alexander noch eine Frage. Was haltet ihr von hierarchischen Schlagwortkatalogen? Gibt es Anwendungsfälle, wo ihr es als sehr wichtig erachtet, konsequent Schlagwörter zu vergeben? Boris, bevor du jetzt da eintauchst, weil ich weiß, das machst du gern, Zeitbegrenzung 2 Minuten. Die Uhr läuft.
Würde ich vielleicht eher vorschlagen, lass uns das auf die nächste Sendung als Thema nehmen. Dann kann ich das vielleicht etwas näher erläutern, warum ich das gemacht habe und warum ich es jetzt nicht mehr mache. Also ich benutze sehr, sehr viele Stichworte, aus gutem Grund. Namen, Orte, Gegenstände, bis hin teilweise zu Farben, wenn sie sehr dominant sind, vergebe ich sehr gerne. Stimmung vor allen Dingen, weil ich danach eben wieder suche. Vermehrt eben auch die Namen der Tiere mit drauf, weil ich da immer wieder nachsuchen muss. Hierarchisch habe ich gemacht und mache ich nicht mehr aus verschiedenen Gründen, aber das könnte man jetzt episch auseinanderlegen.
Er hat aber noch einen Link gepostet. Das gibt nämlich auf einer Website hier frei verfügbare hierarchische Schlagwortlisten.
Ja, da unter rate Creative Commons ich direkt Lizenz. Von ab.
Vielleicht will ich es ja mal angucken. Ja. Wir verlinken es mal.
Kann man machen, aber wir machen da mal ein Thema von auf.
Alles klar.
Diskutieren wir das mal aus.
Dann hat der Sebastian noch eine Frage. Ich würde meinem Blitz gerne zumindest eine, besser 2 Blendenstufen Leistung rauben. Gibt es sowas wie farbneutrale ND-Folie, um derartiges zu erreichen? Ich habe trotz 128. Leistung und Lichtformer Probleme bei Veranstaltungen am Abend, entfesselt in Gesichter zu knallen und dabei den Hintergrund einigermaßen in Balance zu halten. Das Ziel wären Porträts größtenteils von Einzelpersonen und Paaren in üblich beleuchteten Abendveranstaltungen, also überraschend dunkel. Durch den Blitz soll weiches Licht die Person in den Vordergrund rücken, die Stimmung im Hintergrund soll aber auch eingefangen werden. Also weiches Licht heißt wohl blitznahe an der Person, um den Hintergrund nicht absaufen zu lassen, musste ich zuletzt bei ISO 1000 F4 und einer 60stel Sekunde fotografieren. Dabei hat mir der Blitz, wenn ich mich nicht brutal gestreckt habe, die Gesichter ziemlich rasch überstrahlt. Also wie kriegt man den Blitz noch dunkler?
Also zunächst mal heißt weißes Licht heißt vor allen Dingen erstmal weißes Licht, aber weiches Licht heißt vor allen Dingen großes Licht. Also du brauchst
eine große Fläche.
Brauchst eine große Fläche und ob du mit einem Blitz ohne Lichtformer nah dran oder weit weg bist, das macht so ziemlich gar keinen Unterschied. Also keinen wirklich relevanten. Von daher wäre mein Tipp, da wenigstens eine kleine Softbox drauf zu machen.
Er hat einen Lichtformer.
Ja, so irgendwie A4, A3 Größe oder sowas und dann eben nah ran. Und wenn das Ding dann tatsächlich noch zu hell ist, dann ja, da gibt es ND-Folien, die du am besten direkt vor dem Blitz machst, weil dann muss sie nicht so groß sein, weil sonst den ganzen Lichtformer dann mit zukleben, das wird teuer. Es gibt so kleine Folien und es gibt auch von Lee Filter, gibt so ein Musterpack, war früher mal kostenlos, jetzt kostet es glaube ich 5 Euro Schutzgebühr oder sowas, kann man sich vom Händler mal liefern lassen. Such mal nach Lee Filter Musterkatalog oder sowas. Und diese Musterfilter sind in der Regel gerade so groß, dass die auf einen kleineren Systemblitz drauf passen. Also auf diese ganz fetten Nikon, wie heißen die, Speedlight 900 oder so, die haben glaube ich schon eine etwas größere Fläche, das weiß ich nicht, ob es passt. Aber so die, ich sag mal so die handelsüblichen Systemblitze, da passen die genau drauf. Und da kannst du Licht mit schlucken, das gibt's. Ja. Ja. Ansonsten im Beleuchtungszubehör, Studiozubehör.
Also ND-Folie kommt übrigens auch bei manchen Sachen zum Einsatz. Ich war mal bei so einem Filmdreh dabei oder so einem Videodreh für eine Fernsehsendung. Die haben in einer Kneipe gedreht und in dieser Kneipe eben beleuchtet. Und dann mussten die aber noch das Licht von außen anpassen. Das, was durch die Fenster, die im Hintergrund sind, reinkommt, dass die nicht überbelichtet sind. Mhm. Und jetzt hätte man natürlich innen einfach mehr ausleuchten können. Die waren aber da schon relativ gut hochgefahren, diese Scheinwerfer. Ja, dann sind die Jungs da, wie nennt man die dann? Die Beleuchter oder so. Sind dann rausgegangen.
Die Nichtbeleuchter.
Und haben von außen die Fenster mit großen ND-Folien abgeklebt. Mhm. Das heißt wirklich fenstergroß. Also wir reden hier von Meter auf zwei Meter oder so. Haben die dann von außen an die Fenster getackert und dann war das alles gut.
Wir haben bei uns in der Firma eine Küche im Dachgeschoss. Da ist eine große Dachschräge und da ist ein großes Dachfenster drin. Und weil da die Sonne so reinknallt und sich das dann halt ziemlich aufheizt da oben, ist da auch genau so eine ND-Folie über das ganze Fenster drüber.
Ich glaube ja, das sind diese Abdunklungsfolien im Auto, sind ja nichts anderes. Wahrscheinlich sind die aber nicht so schön farbecht, ne?
Ja, aber das wäre ein Versuch wert, das mal zu machen. Eine Alternative wäre noch, wenn man jetzt keine Folie findet und man braucht jetzt einfach mal schnell eine Lösung. Wenn du schon so einen Lichtformer hast, so eine kleine Softbox, dann knall da einfach noch was rein. Also zum Beispiel noch ein DIN A4-Blatt davor.
Ja, er schreibt, er benutzt den Round Flash Beauty Dish, den kennst du.
Den Round Flash, ja, das ist ein bisschen schwierig, den von innen nochmal weiter zu verkleiden. Also dann tatsächlich genau. Was vor dem Blitz davor machen.
Gut, das war's hier auf dem HS-Fragen-Kanal im Slack. Und übrigens, wer da nächstes Mal eine Frage reinwerfen will, tfttf.com/warum/Slack. Wir verlinken dahin. So kommt ihr in den Slack.
Na, super.
Ja.
Ja, denn haben
Hast
wir...
Hast du noch was bei dir auf deinem...
Facebook ist auch ruhig.
Alles klar.
Dann haben wir jetzt hier sowas.
Ach so, Gewinner. So. Wenn uns einer hier zuschaut, der denkt, wir sind völlig kaputt. Ja, die Raumaufgabe.
Ich will mal ganz kurz für... Ich will mal kurz das Thema aufschauen, dass ich das nicht vergesse. Ich mal kurz hier Leitung.
Die Raumaufgabe.
Stichwort Kataloge und Hierarchien. Die Raumaufgabe, ja.
Die Raumaufgabe, wir haben 17. 17 mal.
Achso, was verlosen wir? Wir verlosen
das Stativköpfchen, was du da hattest. Diesen Klappstativteil.
Das da.
Das Stück, was so groß ist wie ein Stück Seife.
Ja, wir verlosen also ein Stück Seife. Und das wird jetzt lustig, wenn ich wirklich eine Seife sende. Ne? Schauen wir mal, wer das kriegt für die Raumaufgabe. Willst du anfangen, wenn du schon die Aufnahme nicht anfangen durftest?
Also bis 17. Ich hätte hier eine 33 zu bieten.
Das ist ja knapp drüber. Und ich hätte eine 29.
Und dann komme ich und taste mich noch weiter ran und habe eine 79.
Yay.
Mann.
49. Ah, die 9 haben wir es aber.
Das ist eine 05. Gewinner ist
Käffchen-Heinz.
Der Raumaufgabe ist Käffchen-Heinz, A Room with a View. Das Bild entstand ein Stückchen südlich vom Nordkap und ist der Ausblick, den ich an dem Abend aus meinem Zelt hatte. Quasi ein kleiner Raum mit einem Ausblick. Ja, was hat er gemacht? Er hat aus seinem Zelt fotografiert. Man sieht also rundherum gerahmt durch eine blaue Zeltplane sieht man einen Horizont, eine Wiese, dann kommt Wasser und da hinten kommt irgendwo ja nochmal Land wahrscheinlich. Das ist ja ein Foto. Ich finde es jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich super spannend, weil mir fehlt so ein bisschen fehlt so ein Pferd, was da durchreitet.
Ne? Es fehlt irgendwie der rote Punkt.
Es fehlt ein Subjekt.
Es fehlt
so ein Subjekt.
Ja.
Also rot, grün, blau, ne? Grün und blau haben wir schon. Mhm. Nee, also ich kann das, also das Bild ist an sich ganz cool.
So ein Hydrant wäre jetzt was Tolles.
Wieso ein Hydrant?
Ja, weiß ich nicht. Das, der wäre
am Nordkap.
Ja, der wäre skurril an der Stelle.
Mit einer Landschaft.
Man sollte immer einen Hydranten dabei haben.
Einen Leuchtturm Hydranten. Vielleicht.
Ja.
Oder ein Mensch, der da sich durchbewegt. Oder ein Hund, der durchläuft.
Aber es ging ja um die Aufgabe Raum. Und was wir hier sehen, ist ja gleich Mehrfachraum. Denn wir sehen ja den Innenraum von dem Zelt. Also ein geschützter Raum, ein kleiner Raum. Und wir sehen die Welt da draußen. Also ein Freiraum. Viel Raum. Und insofern finde ich das von der Bildidee her sehr, sehr gut gemacht. Und von der Belichtung, ja, ist okay. War wahrscheinlich relativ hell draußen, so vom Himmel her. Ja, kann man machen. Da fällt mir ein, war das nicht mal, wo war das bei Anhalter durch die Galaxis, wo jemand sagte, er geht wieder nach draußen, als er in die Hütte gegangen ist?
Ja, das war dieser,
weil da drinnen,
das war aber nicht im ersten Band.
Nee,
das war der Typ, der sagte, er, alle sind verrückt und sind da eingesperrt und er ist in der Freiheit, aber
es war dann Hütte raus. So. Genau. Ja. Daran erinnert mich das so ein bisschen. Also Idee finde ich super. Es ist auch, glaube ich, ein bisschen mehr als nur ein Schnappschuss. Also ich glaube schon, dass er das schön so hinkomponiert hat, dass diese Öffnung da wie so ein umgedrehtes D den Rahmen gibt für den Raum eben. Das ist ganz schön. Es wäre halt tatsächlich spannender, wenn da noch ja sowas wie ein Motiv wäre, was über die Leere hinausgeht. Aber vielleicht ist es ja gerade das. Aber was es auch ist, es ist auf alle Fälle das Gewinnerbild. Also Daniel, k-punkt, schick doch bitte eine E-Mail an info@happyshooting.de, Stichwort Gewinnerraum, mit einer Anschrift, wo ich dir den Recon, was auch immer, hinschicken kann.
Recon.
Vielleicht Recon im Sinne von rekonfigurieren. Wer weiß. Ja, machen wir so, ne? Gewinner. Ich notiere mir gerade mal den Gewinner hier.
Also bei dem Stichwort Raum haben die Leute tatsächlich ganz schön interpretiert, ne? Also hier, der Kai ist es, glaube ich. Genau, der hat nämlich auch noch, das ist hier Bild Nummer 2, der Bild Ein neuer Tag gepostet. Mhm. Und das ist ein schönes, so ein Sonnenaufgang. Sonnenaufgang mit ganz vielen Chemtrails und so im Himmel oben. So eindeutig, oder? Da wird irgendwas gesprüht. Du kannst mir nichts erzählen.
Ja, ja.
Hier, ich raschel mal mit dem Blut.
Ist schon alles
die Sonne, okay. Die Sonne da hinten, und dann zeigt er so in die Ferne und so als Silhouette und schön warm alles. Und dann schreibt er dazu, der Tag bricht an, Raum für Neues.
Ah, okay. Das ist natürlich ausholend interpretiert.
Das ist schon ganz schön, das ist künstlerische Freiheit, ne?
Ziemlich. Aber es gibt da auch sehr schöne Interpretationen, nämlich zum Beispiel bei uns ist das die 15 von User B. Bernd. Wohnraum und Abraum ist halt ein Motiv von einem, ja, ich vermute mal stilllegenden Hochhaus, das schon so zur Hälfte abgerissen scheint, und da sind ganz viele bunte Flächen an den Seitenwänden drauf, so teilweise noch Kacheln, wahrscheinlich von den Bädern zu sehen. Also das ist offenbar ein Gebäude, was sich im Abriss befindet, wo der Raum quasi schon weg ist und dadurch wieder viel Freiraum da ist. Mhm. Und man sieht die Räume quasi nur so zweidimensional und hat eben Abraum. Das finde ich durch die Farben ganz interessant. Ich hätte es wahrscheinlich krasser bearbeitet, aber das ist natürlich Geschmackssache. Finde ich aber so erstmal ganz nett. Und warte mal, ich hatte auch hier noch eins, wo ich die Idee so lustig fand. Was war denn das hier? Ja, hier, Jochen Müller hatte eins geschickt. Schafft Raum unter Tage. Und das ist so ein Foto. Das wird so ein ja, was ist das? So ein Schrauber, Hobel, Säge beim Kohleabbau sein. So ein Maschinchen, was sich so vorfräst und die Kohle da wegfräst.
Bohrer heißen die,
dankeschön. Muss ich mal an Zahnarzt denken. Bohrer. Genau, und das ist so schön fotografiert in der Bewegung. Also man sieht eben diese Schlieren von dem Bohrer, während der Rest eben da statisch ist. Und klar, auch interpretiert, aber fand ich eine tolle Aufnahme. Ja. Habt ihr gut gemacht.
Sehr schön.
So, und damit euch nicht langweilig wird, gibt es natürlich eine neue Aufgabe für euch, ne?
Ja, und die haben wir vor der Sendung.
Genau, das machen wir nämlich jetzt im Slack vor der Sendung. So wie die Titel hier von den Zuhörern immer gesucht werden, so haben wir diesmal ein paar, beziehungsweise hast du diesmal gemacht, du hast ein paar Themenvorschläge reingeschmissen und dann wurde gewählt. Und was ist denn rausgekommen?
Farben.
Farben hatten wir noch nicht?
Nee.
Macht nichts.
Ich gucke jetzt extra nochmal nach. Also auf happyshooting.de unter Community Aufgaben Farben. Nö, Farbstich hatten wir schon mal.
Farbstich.
Farben hatten okay. wir noch nicht.
Farben. Dann lautet die neue Aufgabe eben Farben. Läuft vom 11. August bis zum 25. August 2016. Ihr macht ein neues Foto. Das ist wichtig. Bitte ein neues Bild machen. Es geht darum, dass ihr mit einem Thema losgeht und wieder ein neues Auge findet für eure Fotografie. Ihr macht ein Bild, wie ihr das Thema Farben interpretiert. Ladet es dann bei Flickr hoch, stellt es in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Hashtag Farben. HS Farben, ganz wichtig. HS Farben habe ich hier nochmal dazu geschrieben, genau. Könnt ihr auch auf der happyshooting.de Seite nachlesen, oben rechts bei Community Aufgaben. Da steht das ganz unten nochmal alles erklärt. Cool. Bin ich ja mal gespannt.
So, ja, und dann haben wir, sind wir quasi fast fertig, ne?
Genau, wir sind quasi fast durch. Wenn ihr jetzt aber noch Langeweile habt und sagt, ich will eigentlich noch weiterhören, was höre ich mir denn da an? Da hat der Joachim, unser Hausmeister, einen Tipp, den wir weitergeben sollen an euch, und das tue ich an dieser Stelle, nämlich der Proton-Podcast. Und in diesem Proton-Podcast, da referiert jemand, ich kenne ihn nicht persönlich, zum Thema, wie denn eigentlich die Digitalkamera funktioniert. Und da geht es jetzt nicht darum, vorne kommt Licht rein, hinten ist der Sensor, dann habt ihr ein Bild, sondern da wird mal wirklich in epischer Breite zerlegt, wie denn dieser Sensor physikalisch tatsächlich funktioniert. Da ist die Rede von Valenzbändern, von Leitungsbändern und Potentialtöpfen und vielen anderem.
Oh Gott, ich hatte mal Chemie und Physik und...
ja. Und... das verlinken wir mal und vor diesem Beitrag, dieser Podcast ist länger, wenn ihr davor einsteigt, etwa so bei der Zeitmarke 4 Stunden 50, also es gibt sehr lange Podcasts, ne? Zeitmarke 4 Stunden 50.
Da wisst ihr, was ihr an uns habt.
Da geht es auch um das, das glaube ich dahinter, genau, 4 Stunden 50, da geht es um das Thema analog. Wenn ihr davor einsteigt, das ist Zeitmarke 4 Stunden 13, vielleicht verlinken wir das einfach mal, ich habe die Links ja hier reingeschmissen, da geht es auch um das Thema Auge, also um die Zäpfchen und so weiter. Dann hinterher wisst ihr dann ganz genau Bescheid oder seid völlig verwirrt, das hängt dann von euch ab.
Also man sollte schon eine Affinität für Physik haben, um das sich anzuhören, aber
ich habe reingehört,
ich fand es ziemlich cool.
Ich fand die Art und Weise sehr unterhaltsam, also das muss man sich mal reinziehen.
Also Grüße kollegiale Grüße an den Proton-Podcast.
Sehr schön.
Jetzt gibt es noch ein Geräuschrätsel aufzulösen. Also das war das hier.
Moment, lass mich kurz das Papier weglegen, das ist nicht das Geräuschrätsel.
Nö. Also das hier ist das Geräuschrätsel. So.
Mach mal. Es klingt immer noch, als ob du irgendwas knusperst.
Nein, ich rede gleichzeitig, dann merkst du, dass es nicht ich bin.
Also ich nehme an, das hat irgendwas mit Filmen, Spule, Aufwickeln, Rollen, sowas zu tun. Nein?
Das ist das Fokussieren bei der Intrepid.
Ah!
Ja, großformatig wird es nämlich
das
hier.
Das hätte ich wissen müssen, das hast du mir doch am Wochenend-Workshop da...
Ja, die hat, ich meine, die kostet ja auch nur irgendwie ein Viertel von, oder weniger als ein Viertel von so einer Chamonix zum Beispiel. Und was unten bei der Chamonix dieser Schlitten ist, der ist ja da kugelgelagert und alles Mögliche. Das ist halt hier so eine Holz-in-Holz-Fassung und die macht halt dann so ein Geräusch, was aber nicht stört.
Funktioniert, ja. Geht doch nur darum, den Schlitten zu bewegen.
Genau, und das geht ganz toll. Ja, das Geräuschrätsel, die Intrepid, die übrigens immer noch nicht bei allen Hörern angekommen ist. Ich habe gestern mit jemandem gesprochen, der sagt, nee, er ist immer noch, hat sie immer noch nicht, ist aber auch von den Bäckern her ganz am Schluss gewesen, wobei ich irgendwo in der Mitte war.
Hast du da eigentlich irgendwie, wenn du da mitgemacht hast, hast du da Informationen, wie viele Menschen die eigentlich zusammenbauen? Das wird doch alles in Handarbeit gefertigt.
Ich glaube, die sind zu dritt oder so.
Ja,
zu dritt oder zu viert oder so. Ja, das ist richtig Arbeit. Muss man machen. Gut, wir bedanken uns auf jeden Fall auch nochmal kurz bei den Shownotern. Der Sebastian, der Ralf, der Nils und der Kai und auch der David ist noch dazu gestoßen. Ihr seid toll, vor allem, weil er heute, glaube ich, auch noch dieses Getty-Thema, das war von den Links her ein bisschen viel, aber gut gemacht und wir kommen nächste Woche wieder. Bis dann, macht's gut. 3, 2, 1.
Oh, happy shooting.
Dann muss ein bisschen mehr auf Zack sein.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.